Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
The Bewegtbild-Banausen on the Friday. Lia frei, aber Classic Dave nicht.
Alrighty.
Zurück aus dem Urlaub.
Ja, Mann.
Digga. Braun gebrannt und frisch geurlaubt sieht er aus, der Classic Dave, Alter. Und guter Dinge.
Ja, ich war mehr am Strand als vor der Glotze, Alter. Das kommt nicht so häufig vor.
Dann wollen wir mal gucken, ob du noch was drauf hast oder ob du das alles verlernt hast jetzt im Urlaubsmodus.
Ach, die mal was drauf, ja? Cool, Alter. Das
voll,
beste
ja.
Lob heute.
Aber das, was du in deinem Urlaub verpasst hast, ist, wir hatten unsere Schnapszahl, die 444.
Oh shit, Alter. Wie viel habt ihr gesoffen?
Und du warst nicht da.
Naja,
ja, ist ein gutes Stichwort, aber das manchmal kann man ja auch nachfeiern.
Das machen wir noch.
Und wenn du schon nicht bei der 444 dabei bist, dann steigen wir doch genauso ein, wie ich
geil,
da eingestiegen
Alter.
Bin. Welchen willst du?
Jess ist ja einfach mal der Knaller. Der hat einen Kümmerling und einen Feigling mitgebracht. Jägermeister und einen Feigling. Such du aus, bitte. Du hast mitgebracht.
Mir ist scheißegal. Ich nehme den hier dann. Weil letztes Mal hatte ich den anderen.
Okay.
Seht ihr, Freunde, so geht's nämlich auch, weil Lee musste ich wie so ein pickliger Schuljunge irgendwie beim Tanzball, musste ich nämlich 5 Minuten überreden, damit der zu Schnapszahl 444 mit mir eintrinkt.
Ist da logisch, Mann.
Und seht ihr, so ist Dave. Dave ist
na,
sofort
klar.
Am Start.
Prost. Prost auf die
auf
444.
Die
Scheiße, Alter. Hättest du mal den Jägermeister genommen? Okay, Leute, ich muss mal kurz erste Hilfe leisten.
Ich hab mich so verschluckt.
Oh fuck, Alter. Oh Mann. Okay, warte, ich hab hier, guck mal, hier gibt's Handschuhe zum sauber machen.
Alter,
so.
Okay. Ich sehe aus wie Gina White nach einer Bukake-Party.
Ey, du hast ja nicht diesen... Du hast Feigling gehabt, ja? Manne, Nico und ich haben ja immer diesen Coco Loco, der heißt eigentlich anders. Der ist Coco Biscuit, ist auch von Feigling, Alter. Dann
okay.
Siehst du aus wie Gina White.
Stimmt auch wieder. Alter, wie kann man sich so verschlucken, ey?
Was passiert? Zur Hölle? In die Luftröhre reingekommen oder was?
Irgendwie in die falsche, irgendwie auf die falsche Seite rein, Alter.
Du warst zu gierig, Alter.
Ich war zu gierig, ja. Alter.
Okay.
Lee kommt ja rein und seine Wände sind voller Schnaps.
Genau,
Classic
stinkt.
Dave und Guess haben aufgenommen.
Stinkt hier wie im Schnapsladen.
Was zur Hölle. Mehr daneben gegangen als in den Magen, aber egal.
Ja, Hammer, Alter. Hammer. Ja, finde ich gut. So haben wir jetzt gerade noch angemessener die 444. gefeiert.
Oder? Ja.
Top. Hast du noch einen oder?
Weil nee, ja nee, das war's. Ich habe leider nur die beiden, ja.
Okay.
Nee, ich habe keinen Ersatzschnaps mitgenommen. Ich habe auch gesagt, so, ja, der soll mir den kleinen Jägermeister und den kleinen Feigling geben und dann gibt er mir hier den Feigling, der so 10 Zentimeter groß ist, weißt du? Ich meinte, das ist doch nicht der kleinste. Ich hatte doch letztes Mal, der war doch viel kleiner. Und
Alter.
So. Da meinte er, ich dachte mittel und klein. Ich so, nee, beide klein.
Ja, der kleine für die Alkoholiker.
Also ich habe schon... In der Episode mit Lee habe ich schon erzählt, dass es mir unangenehm war, in meinem Späti, wo ich noch nie Alkohol gekauft habe, da irgendwie zu gucken, ja, was habt ihr denn so an kleinen Schnäpsen und so. Und da dachte ich schon so, okay, jetzt bin ich so wie diese Säufer, die da irgendwie gegenüber an der Tischtennisplatte an der Bank rumhängen.
Ja, Mann.
Und jetzt schon wieder, Alter, zwei
jetzt
kurze
Bestellungen. Kriegst du Angebote von ihm.
In dem gleichen Laden. Ja, jetzt, hier, ich habe was für dich. Hier ist mal Schnaps reingekommen.
Kriegst du eins im Preis von zweien.
Sozusagen, deswegen muss ich mal jetzt reicht's aber hier mit Alkohol kaufen und feiern. Ich habe ja auch renoviert bei mir, habe ich erzählt. Ja, bei
Hammer.
Mir ist alles ein bisschen neues Bild. Also zumindest alles außerhalb vom Pokerzimmer. Das Pokerzimmer sieht noch aus wie immer. Aber da werden wir auch nächstes Jahr irgendwie mal rangehen.
Darf man eigentlich bei dir rauchen im Pokerzimmer?
Nee, die rauchen in der Küche am Fenster.
Ah, okay.
Ja, die gehen alle immer in die Küche brav und rauchen
sehr
am Fenster.
Brav,
bei mir, sonst in den Zimmern wird nicht geraucht.
Ja.
Und dabei sind mir auch ganz viele Alkoholflaschen so begegnet, die da halt rumstehen seit Jahren und die halt unberührt irgendwelche 6 Flaschen, die mir mal jemand mitgebracht hat zum Geburtstag oder irgendwelche, keine Ahnung, Behrensen, irgend so ein Pflaumenschnaps und so und was da rumsteht. Und wenn du beim Pizzaservice mal über 100 Euro bestellst, kriegst du auch ab und zu mal so eine Weinflasche. Das trinke ich alles nicht.
Mm-hmm.
Da häufen sich bei mir irgendwelche Flaschen, die einfach nur unberührt irgendwie in der Küche rumstehen.
Ja, Mann, kenne ich.
Jetzt dachte ich auch so, warum stelle ich die eigentlich wieder rein ins Regal?
Und dann macht man mal eine Feier und denkt, jetzt wird der ganze Scheiß hingestellt und die Leute saufen das dann endlich weg. Aber nein.
Ja.
Erstens bringen sie neues, schlechtes Zeug.
Ja, ja, genau, kriegst du weitere. Ja.
Und trinken halt eben dann auch das wenige gute Zeug, was man dann extra noch gekauft hat, damit es nicht ganz so billig aussieht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Immer die gleiche Scheiße.
So sieht's aus.
Das ja, wir haben auch mal irgendwann den Großteil unseres Suffs in das Gartenhäuschen verbannt, Alter. Und eigentlich steht das da nur dumm rum.
Ich dachte, ich hatte kurz mal den Gedanken, irgendwelchen Pennern das Zeug zu schenken, aber ist ja auch nicht geil so. Also sie sind ja schon alkoholsüchtig und dann gibst du denen dann noch irgendwie eine volle Havanna-Flasche mit und so. Ist nicht geil.
Genau, nicht, dass so ein Undercover-Cop sich als betrunkener Obdachloser so verwandelt.
Und sofort Handschellen annehmen. Ja, ja, nee, das machen wir nicht. Nee, irgendwie fühle ich mich schlecht, dann irgendwie der Alkohol zu sponsern.
Kann ich verstehen.
Ich habe den mal irgendwie so, ich habe mal so einen Sechserträger Flaschen und so dahingestellt, also Wasser und so, habe ich den schon mal, habe ich schon mal so ein paar obdachlosen Zelten daneben gestellt und so, aber jetzt so ein die mit Alkohol zu füttern, ist, glaube ich, nicht so geil. Ja. Bin ich ja der Pusherman. Ich will ja nicht der Pusherman genau. sein für
die lauern dir auf. Ey, mach mal was.
Ja, klar. Hast du wieder, ja, man bringt's wieder was. Ja. Gut, so viel zum Schnaps. Aber wir haben ja schon erwähnt, Lee hat frei und wir haben ja hier auch eine Mission zu erfüllen. Wir wollen über Filme reden und versuchen ja wieder hier den Freitag zwischen den Bewegtbild-Bastard-Episoden künstlich aufzufüllen.
Eigentlich ist ein Freitag immer ziemlich geil. Ja, du steigst ins Wochenende ein, hast vielleicht manchmal noch gar keinen Plan und zack, kriegst du wieder frischeste Ware serviert, die du dir vielleicht angucken kannst. Und ey, ich möchte kurz noch was erwähnen. Ja, ich war das erste Mal in Cesenatico. Kennst du Cesenatico?
Cesenatico, nee, kenne ich nicht.
Ist ein mittelgroßer Ort an der Adriaküste. Dort machen auch viele Italiener dann im Sommer Urlaub. Mhm. Ja, also typisches verschlafenes Örtchen im Winter, Hafen und so, ja, historisch gewachsen natürlich.
Hafen.
Und so kammartig aufgebaut, ja, wurde immer wieder irgendwie was dazu gebaut und viel halt um die schönen großen Strände herum. Und ey, Natalie, ihre Schwester, ihre Großeltern haben bei früher Jahr für Jahr Urlaub gemacht. Ich kann es immer nur von Erzählungen her. Der Betreiber, den gibt's immer noch, 82 Jahre, Grüße an Luciano, der, ja, betreibt das Ding immer noch. Und mir sagte der Ort halt gar nichts. Ich hatte keine Vorstellung, fand es aber immer interessant von den Erzählungen her. Und ja, ey, war nice. Man kann da wirklich cool, typischen coolen italienischen Strandurlaub machen.
Okay.
Die Leute sind nett, Wetter ist gut, Meer ist auch sauber. Und ich habe da natürlich aus Interesse nachgeschlagen. Wurde schon mal jemals was in Cesenatico gedreht?
Natürlich.
Und bin auf 3 Meter über dem Himmel gestoßen. Sagt ihr jetzt was?
Nee, das sagt mir gar nichts.
Sagt die mir auch nichts. Hat aber irgendwie was von Summertime gehört. So heißt die Serie nämlich im Original. Mhm. Ist eine 3 Staffel lange Netflix-Serie, die dort eben spielt und auch gedreht wurde. Also falls jemand wissen will, wo Classic Dave Urlaub gemacht hat, dem reicht es auch tatsächlich, so wie wir es gemacht haben, nur ein paar Minuten in diese Netflix-Serie reinzugucken und schon sieht man da Drohnenflug über die ewig langen Strände und Banjos von Cesenatico. Viel Spaß dabei.
Ich habe auch einen Serienhinweis, weil wenn diese Episode ausgestrahlt wird, bin ich mitten in Palermo und die 2. Staffel White Lotus spielt ja in Palermo.
Geil.
Und da wird auch immer wieder die Altstadt gezeigt und ich bin da voll aufmerksam und gucke immer so, weißt du, ach, da ist so ein Brunnen, okay, da ist das Tor zur Altstadt und so. Und kann mich jetzt schon darauf vorbereiten, wie es da aussieht so ein bisschen, weißt du, und wo man da hin muss. Und dann haben die so Reisbällchen gegessen, die haben auch so einen italienischen Namen, die wohl voll fancy sind und voll geil schmecken. Fiorentini, keine Ahnung.
Ja,
und dann,
Arancini.
Arancini,
ja,
siehst du. Das habe ich mir natürlich auch gemerkt und habe gesagt, ja, muss ich Arancini essen auf Palermo. Perfekt.
Ja, kann auch sein, dass die vielleicht Suppli al Telefono heißen.
Okay.
So hatten wir die in Rom kennengelernt. Al Telefono, genau. Mhm. So haben wir die in Rom kennengelernt, weil das sind frittierte Reisbällchen mit, gibt 2 verschiedene Varianten. Einmal hell mit Weißwein aufzubereitet und Brühe und dann eben rote, ja, mit Tomate drin, Tomatenmark drin.
Ja gut, das machen wir nicht.
Und frittiert und in der Mitte ist aber so ein Mozzarella-Kern. Und wenn du da reinbeißt, hast du dann eben den Mozzarella, der dann sich zieht wie ein Faden, wie so eine Telefonleitung. Ja?
Geil.
Die jüngeren ZuhörerInnen unter uns, die werden schon gar nicht mehr kennen, wie eine Telefonleitung aussieht, aber daher kommt dann eben der Name. Arancini, bin ich ein großer Fan von. Wer zufällig unter den Berliner Zuhörern am Start ist, es gibt um die Ecke, wie heißt denn? Meringdam. Nähe Bergmannstraße gibt es einen Sizilianer, da kriegst du die Dinger auch, schmecken sehr lecker. Ich liebe die Dinger, Alter.
Cool, ja, ich habe sie noch nie gegessen, aber klang so interessant und sah so fancy aus, dass ich gesagt habe, okay, will ich auch probieren.
Richtig lecker, Mann, richtig lecker. Das Geile war ja, Natalie und ich checken immer mal wieder ab, wo gehen die Locals hin zum Essen? Mhm. Ja, also da vertrauen wir dann nicht immer unbedingt Google, sondern Locals. Klar. Und da waren wir halt auch in Rom am Re di Roma, mega geiler Pizzaladen. Und da haben wir dann halt in einem dieser kleinen Schaufenster, Kühlfenster eben dieses Suppli gesehen. Alter, jedes Mal haben wir das dann als Vorspeise schon mal gegessen, weggesnackt.
Ich freue mich ja auch auf die Küche, weil die italienische Küche ist ja, bin ich ja immer ein großer Fan von. Also ja, liebe ich insofern. Ja,
ich bin noch nicht auf die Waage gegangen seitdem.
Oh, ist ein bisschen was zugelegt, ja.
Bestimmt.
Ja gut, bin gespannt, werde dann auch berichten. Und ja, und White Lotus konnte ich pünktlich also zur Hammer. Zu meiner Abfahrt, werde ich wahrscheinlich die letzte Folge dann sehen. Insofern habe ich die ganze Staffel, die in Palermo spielt, dann mir auch reingezogen. Ich bin aber nicht in dem Hotel, hat Lee auch schon gefragt, ob ich in dem Hotel ja. bin. Das wäre natürlich...
Wurde die hier schon im Podcast gebracht?
Next Level gewesen. Ja, Lee hat am Anfang über die erste Staffel geredet, ja. aber hat die Staffel nicht einzeln besprochen, obwohl das Anthologieserien sind. Ich werde die zweite Staffel definitiv nochmal separat
ja,
besprechen.
Ja, Hammer, Alter.
Also für mich ist das nochmal eine Rezension wert, aber Lee hat dann die Staffel, die danach kam, ignoriert.
Ah ja, eine spielt in Thailand, glaube ich, ne?
Das dritte? Müsste dann die dritte sein, weil die vierte gibt's noch nicht. Also.
Wo spielt die erste nochmal?
Die erste spielt in... die erste spielt irgendwie auf Hawaii oder Honolulu oder so.
Ah, okay.
Irgendwie sowas.
Ja, geil. Ich dachte ja, wir gucken die während des Urlaubs dann mal so abends, aber irgendwie hatten wir da...
Das ist richtig gut, die Serie.
Ja, cool, Alter, ja. Ich freue mich schon drauf. Ja, bring mal gerne noch separat.
Ja, mache ich.
Werde ich mal reinhören.
Werde ich machen separat. Cool. Definitiv, ja. Okay, aber nicht heute. Heute reden wir über andere Sachen.
Was bringst du heute?
Ja, ist schon ganz interessant, weil mir fiel neulich auf, dass freitags ist ja jeden Freitag eigentlich entweder Classic Dave oder Dennis zu hören. Ja, einer von euch beiden
ja.
Ist immer am Freitag irgendwie am Start mit seiner lieblichen Stimme. Und ich würde mal direkt an unsere letzte Aufnahme anschließen, weil da habe ich mit einem Western aufgehört, ein Fremder ohne Namen, den Clint Eastwood Western.
Ja,
und,
ich erinnere mir.
Dann schließen wir doch dort wieder an und fangen an mit einem Western. Was hältst du von der Idee?
Ich finde die fantastisch. Ich liebe Western.
Fantastisch, okay. Ja, es ist ein Western, der durchaus bekannt ist und den du hundertprozentig wahrscheinlich in deiner Sammlung hast, weil der gilt schon als Klassiker der Spätwestern, wie man ihn so schön nennt. Das sind alles Western, die so nach 1970 entstanden sind. Und der heißt Keine Gnade für Ulsana. Alias Ulsanas Raid.
Hab ich noch nicht gesehen, aber ist in der Sammlung im Start, ja.
Für mich auch, Erstsichtung, großer Regisseur Robert Aldrich, der Regisseur von What Happened to Baby Jane, Das dreckige Dutzend hat er gemacht, Mean Machine hier, Die Kampfmaschine hat er gemacht, über den habe ich auch schon neulich geredet. Und das Drehbuch stammt von Alan Sharp, der wiederum Drehbücher geschrieben von Rob Roy, den Liam Neeson-Film oder Die heiße Spur, den hatten wir hier, diesen Gene Hackman-Film aus den 70s.
Cool.
Auch da das Drehbuch von ihm.
Kein Unbekannter.
Also du noch nicht gesehen und nicht gesichtet?
Nee.
Okay, interessant. Also, der Film dreht sich um einen Vorfall. Die US-Kavallerie bekommt nämlich eine Nachricht, dass sich der Apachen-Geschäftsführer Ulsana aus seinem von weißen Soldaten abgesteckten Reservat praktisch mit einigen anderen amerikanischen Ureinwohnern aus seiner Gang dort geflüchtet ist. Und dann praktisch eine ziemlich gewaltvolle, blutige Schneise durch die Gegend zieht. Und jetzt wird von dem befehlsgebenden Offizier ein Spezialtrupp losgeschickt, um die Natives zur Strecke zu bringen. Und hier kommen die einzigen beiden prominenten Namen ins Spiel. Es gibt nämlich einen erfahrenen Führer und Experten für den Wilden Westen damals. Der wird gespielt von Burt Lancaster. Hier schon natürlich gealtert, mit Schnäuzer und grauen Haaren und so. Und schon ein bisschen in den älteren Jahren. Dann haben wir noch ein Native aus dem Stamm der Apachen, der so mitgeschickt wird, auch so als Spurenleser und so. Und ein junger Lieutenant. Hier haben wir das zweite bekannte Gesicht, Bruce Davison. In Jung kennen wir ihn zum Beispiel aus Filmen wie Willard. In Alt kennen wir ihn in tausend anderen Serien und Filmen, in denen er mitgespielt hat. Also definitiv ein Gesicht, was, selbst wenn ihr nur drei Filme im Jahr guckt, der ist euch früher oder später in Serien oder Filmen unter die Fittiche gekommen. Und die größte Überraschung, was diese Handlung bei diesem Szenario, was das Ganze angeht, weil mehr Story muss ich eigentlich nicht erzählen, für einen Western, der vor 1980 entstand und der nicht von Peckinpah stammt, ist es wahrscheinlich das Brutalste, was ich hier bisher gesehen habe.
Cool, Alter.
Weil du siehst zum Beispiel in einer Szene, siehst du einen jungen Soldaten, wie er versucht irgendwie auf einer Kutsche eine Frau irgendwie zu flüchten mit ihr. Und dann siehst du die American Natives, wie die so runtergeritten kommen, den Berg. Und dann weißt du, okay, er ist in Gefahr, springt auf sein Pferd, löst das Pferd von der Kutsche, will halt losreiten, kriegt die Frau aber nicht frühzeitig befreit. Also was macht er? Er weiß, wenn die Apachen die Frau in die Hände kriegen, wird es hässlich. Also gibt er ihr einen Kopfschuss und bringt sie um, weil er weiß, okay, es gibt keine Rettung für sie. Und es gibt auch keine Rettung für ihn, weil er sieht, dass die näher kommen, dass sie ihn einholen und er schießt sich dann mit der Knarre in den Mund. Und also erst erschießt er eine unschuldige Passantin und dann schießt er sich selber so in den Mund. Also das ist schon eine Sache, wo ich dachte, okay, für eine Western aus den 70ern ist das schon New Hollywood-Style. Und dann siehst du auch, wie die Natives dann so ihre blutige Schneise da durchziehen, die überfallene Farm, wo ein einsamer Farmer da drauf lebt mit seinem Hund. Den findet die Kavallerie und die Soldaten dann so angebunden an einem Baum mit rausquillenden Gedärmen, so, weißt du, mit Bauch aufgeschnitten und dann kommen die Gedärme rausgequillt. Und der junge Lieutenant, also der gespielt wird von Bruce Davison, der fragt sich dann noch immer, warum die Apachen das machen, warum muss man hier so brutal vorgehen, warum wird ihm der Bauch aufgeschnitten und so. Und der erfahrene Typ, der von Bud Lancaster gespielt war, der sagt halt so, das ist halt deren Humor so. Das ist halt die Art von Humor. Das finde ich halt witzig, den so auszustaffieren und so. Und das muss man nicht verstehen. Das klingt für westliche Menschen halt irgendwie brutal. Aber er kennt sich halt aus mit der Philosophie und mit der Lebensart der Apachen und verteidigt das halt so ein bisschen. Und ja, also es ist nicht zimperlich. Du hast hier Unschuldige, die umkommen, du hast Kopfschüsse, du hast Selbstmorde, du hast, wie gesagt, rausquillende Gedärme. Und da dachte ich schon so, okay, für den Western von 1972 ist das schon recht ordentlich. Und die große Frage, die sich hier stellt, ist, wer ist hier der Antagonist? Weil am Ende gibt es zwar keine wirklichen Gewinner, aber es gab Stimmen, die den Film als rassistisch verurteilt haben. Und ich kann es zum Teil verstehen. Weil jeder muss sich hier selbst ein Bild bilden oder ein Urteil bilden. Aber du hast natürlich diese Apachen, die geflüchtet sind und die komplett irgendwie morden und auf alles scheißen. Aber dann hast du auch die Weißen von der Kavallerie, die Apachen, die Ureinwohner, die eigentlich vor denen da gewesen sind, dann so in bestimmte Gebiete sperren und die dann irgendwie zuriegeln und sagen so, ja, hier ist euer Reservat und hier dürft ihr nicht über die Grenzen schreiten. So. Also was ist weniger verwerflich? Und dann hast du natürlich die weiße Kavallerie, die genauso wenig zimperlich vorgeht in ihrem Vorhaben. Und es stellt sich die Frage, okay, wer ist hier letztendlich auf der guten Seite und wer ist auf der bösen Seite? Und du hast hier so ein bisschen den moralischen Kompass in Form des jungen Lieutenant, der halt sehr naiv und sehr emotional und auch zu weich ist, aber auch immer wieder hinterfragt. Weißt du, der Apache, der mit denen dann mitläuft als Spurenleser, der wird dann auch mal ausgefragt, warum die das machen und warum man so gewalttätig ist und Gott soll urteilen und nicht irgendwie ein Mensch und dies und das. Und er versucht so ein bisschen diese moralische Fahne hochzuhalten, während Bud Lancaster als diese Alternde schon damit abgeschlossen hat, gesagt hat, ja, hier brauchst du diese Moralkeule brauchst du gar nicht zu schwingen, es ist halt, wie es ist. Es ist halt eine menschliche Natur, irgendwie Gewalt auszuüben.
Er ist schon so der Desillusionierte oder was?
Ja, ja. Also es ist so ein bisschen die Dynamik so bei Cop-Movies, weißt du so. Mm. Jetzt hast du zwar mit Carlos Champagne, Robert Duvall, jetzt hast du den alternden, ruhigen Cop, weißt du. Er ist halt der Hitzkopf. Hier hast du zwar keinen Hitzkopf als Counterpart, aber du hast trotzdem den jungen...
Du hast den Rookie.
Der Rookie, der noch die Zukunft vor sich hat, richtig. Der noch ein bisschen Optimismus mitbringt, weißt du, der sagt, ja, es muss doch auch anders gehen und so. Und dann ist der Alte, der schon damit abgeschworen hat, der gesagt hat, ja, so funktioniert die Welt nun mal. Und diese Rolle war Lancaster sehr wichtig, weil auch ohne, dass er hier einen Produzentencredit hat, hätte er ihn durchaus verdient, weil der arbeitete ohne Gage, sondern hat sich halt eine Gewinnbeteiligung irgendwie zusichern lassen, damit dieser Film noch ermöglicht wird, weil ansonsten wäre das mit dem Budget nicht hingehauen. Der hat beim Schnitt mitgesprochen, so, weißt du, hat noch ein bisschen irgendwie mitgewirkt an der Bearbeitung des Films und so. Und dem war es sehr wichtig, dass keine Gnade für Ulsana das Licht der Welt erblickt. Und du hast hier so einen New Hollywood Western aus den 70ern, der auf jeden Fall recht düster daherkommt und der mir deswegen auch sehr gut gefallen hat. Und ist zu Recht einer, den man mal gesehen haben muss, weil ich glaube, er ist auch auf der Schneiderliste, bin mir jetzt nicht sicher. Ich hatte ihn auf jeden Fall schon vor der Sichtung auf meiner Watchliste. Also glaube ich, der wird auf irgendwelchen Listen gewesen sein. Und kann ihn sehr empfehlen. Geht eine Stunde 43, ist aus dem Jahr 1972. Da hat Robert Aldrich wieder hier ein gutes Ding hingelegt und jeder, der Westernfilme mag, die auch ein bisschen härterer Natur sind, also der kann hier gerne mal reingucken.
Nicht Schneiderliste und auch kein Oscar irgendwie gewonnen.
Okay.
Aber schon bekannterer Western.
Ja. Also ich habe ja hier, wenn ich Letterboxd aufrufe, dann zeigt er mir die Listen an, die ganz oben sind und da sind meistens auch die dran, die ich kopiert habe. Mhm. Vielleicht ist es auch einer der Favorite-Filme von Del Toro, von Guillermo oder von, also es gibt ein paar, von denen ich irgendwie Listen durchforste. Und The World is Hell, Hopeless Cinema, da habe ich ein paar Filme auf jeden Fall von. Da passt ja auf jeden Fall auch gut hin, das sind so pessimistische Filme. Aber okay, keiner von den gängigen Listen von den jeweiligen Herren, die ich gerade genannt habe.
Alright.
Ja. Okay, dann Punkte. Oder hast du noch Fragen?
Nö.
Also guck dir den ruhig an, schnapp dir den aus deiner Sammlung und dann hol den nach, der ist gut.
Ja.
IMDb 7,0, es gibt keinen Metascore, Letterboxd ist bei einer 3,7.
Du bist bei 7,5.
Nee, ich bin sogar bei 8.
Wow.
Ja.
Okay.
Ja, ich muss ja mitschreiben hier. Also, Dave und Guess, Dave schon mal 0,5 miese. 8 für keine Gnade vor Osana. Osanas Raid ist hier definitiv eine Empfehlung. Ach ja, Edgar Wrights Liste, die ist mir gerade nicht eingefallen. Die durchforce ich auch noch seine 1000 Favorite Movies.
Hast du ja ein bisschen was zu tun, wa?
Habe ich ein bisschen was zu tun, ja. Also, aber ich habe meine
Rente wird noch ein bisschen nach hinten verschoben, so wie ich raushöre.
Ich habe meine Watchliste auf jeden Fall vom letzten zu diesem Jahr zumindest auf dreistellig gebracht. Das ist schon mal unter die 1000 gekriegt.
Ja, und, nicht schlecht.
Das ist schon mal ein guter Fortschritt, weil die war schon mal wesentlich höher.
Ja, krass, Mann. Ja, ey, das, was ich ja dann auch immer wieder an Film mitbringe aus meiner Sammlung, da ist ja so viel Kram dabei, was ich aber noch nicht gesehen habe. Da denke ich mal, scheiße, Mann, jetzt hat schon wieder gestern Film dann bald gesehen, den ich noch nicht kenne. Ja.
Ja, und umgekehrt. Du guckst ja auch öfter mal Filme, die ich die bei mir noch auf die Sichtung warten. Insofern.
Ja, bei dem weiß ich gar nicht, ob du den auf dem Schirm hast oder
wir finden's
auf der Watchlist. Ich fange erstmal an. Es tut mir leid, ich muss immer mit persönlichen Geschichten auch immer wieder hier einherkehren.
Okay. Auch wenn manche denken.
The Fog.
Ist egal.
What?
Ja.
Ich habe Natalie ja übers Internet kennengelernt.
Grüße. Aha.
Natalie.
Sie AOL-Chat. AOL-Messenger.
Ja, ganz so lang ist nicht her, aber das passt eigentlich thematisch auch ganz gut mit AOL, wobei das war nur ein Schritt davor.
Ah ja.
Internet, Nummern ausgetauscht, viel geschrieben, dann irgendwann jeden Abend geschrieben.
Hast du mein Foto geschickt,
Alter,
oder?
Genau, das Profilbild. Ich habe dann hier dieses eine Kingston, dieses mit dem hier POC-Typen, mit dem kräftigen, der auf der Bettkante hockt, mit dem der Penis.
Ach so, das ist ja, natürlich.
Genau,
natürlich,
das habe ich genommen und dein Profil halt reingeschnitten, den Kopf reingeschnitten.
Ja.
Und Natalie hat reagiert. Ja.
Hat ihr gefallen,
ja,
was sie gesehen hat.
Deswegen kommt ihr nicht hier zum Podcast leider als Gast, ja, weil sie ständig Schiss hat, die verknallt sich dann noch wieder anders.
Ich verstehe, ja. Hast du ihr gesagt, dass das Film eine Retusche ist? Dass da ein bisschen
eine Fotomontage, meinst du?
Eine Fotomontage, dass da ein bisschen bearbeitet worden ist.
Nee, das nimmt sie mir nicht ab. Das war so realistisch.
Dave hier, der Magic bei Photoshop auf jeden Fall.
Sämtliche Wizard. KI-Algorithmen basieren auf meiner Fotomontage, weil die dachten, Alter, das müssen wir besser hinbekommen.
It's real.
Okay, auf jeden Fall habe ich mich gewundert. Alter, wie schnell schreibt denn Natalie, Mann? Ich bin jetzt nicht der schnellste Tipper, ja. Ich habe typische deutsche Wurstfinger auf diesen kleinen asiatischen virtuellen Handytastaturen. Das ist schon mal ein Fail. Aber Alter, die war richtig flott. Ja, und dann halt irgendwann kennengelernt, bla bla, und irgendwann hat sie mir erzählt, ja, Blackberry hier, Blackberry da, war so toll. Und dann hat sie es irgendwann auch, als wir schon ein paar Monate zusammen waren, auch wieder in Betrieb genommen. Und da kam für mich halt raus, okay, sie hat mit mir auch, vor allem wenn es um viel Text ging, mit dem Blackberry geschrieben.
Ah, okay.
Hattest du mal ein Blackberry? Oder
nee, was? Ich hatte selber noch keins.
Okay, was war vom iPhone bei dir so angesagt an Handys?
Ich hatte auf jeden Fall mal dieses Bananen-Handy, weißt du, was du so aufklappst?
Ja, okay.
Das hatte ich mal, das war Nokia, glaube ich.
Ja, Nokia, ja, auf jeden Fall.
Und ich hatte so diverse, da war noch irgendwie dieses Nokia 6210 war, glaube ich, auch dabei und so.
Ja, geil.
Also so die Klassiker, hatte da verschiedene. Ich hatte ganz früh, hatte ich einen Pager.
Ja.
Weißt du, wo man die Nummer aufblickt, so wie so ein Chefarzt, weißt du, wo du dann irgendwie zurückrufen musst.
Weißt du noch, welchen du da hattest?
Welchen? Nee, Skype hieß das nicht.
Ich glaube, also ich hatte, glaube ich, so ein grünes Ding, das hieß, glaube ich, Quicks oder so. Das war mein Ding.
Quicks, nee, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich hab den sogar noch irgendwo, Alter.
Alter, das messy, ey, das Alter. War so lustig. Hat ja Schweinegeld gekostet, Alter.
Ja, ja, das
kennt
war
heute, ja, unter den Jüngeren kennt das niemand mehr, zum Glück. Ich weiß doch, Alter, Mann hatte so ein Ding, Jakob hatte so ein Ding, Nico hatte so ein Ding. Und wir uns halt gegenseitig immer irgendwelche Nachrichten geschickt.
Stimmt, ja, man konnte ja Nachrichten
damit schreiben. Ey, und man musste ja bei manchen Anbietern und halt bei den Anbietern, die wir hatten, musste man anrufen. Da wurde man halt zu einer Telefonzentrale weitergereicht.
Ja.
Und die haben dann halt aus dem gesprochenen Wort, was man durchgesagt hat, abgetippt und diese Textnachricht ging halt an den Pager.
Ach, so war das. Okay.
Ja, Mann. Krass. Und ich weiß noch, ey, du Fotze, du Hurensohn. Und ey, ständig haben halt die Mitarbeiter, waren meistens Frauen, Entschuldigung, wollen Sie das wirklich so sagen?
Oh Mann.
Ja, Mann, tipp die Scheiße ab. Richtige 14-jährige Proleten, die halt mit dem Pager rumgelatscht sind, Alter. Und natürlich war das dann so, ja, man hatte den Pager dann an seiner Digi-Soße geklemmt.
Klar.
Und das T-Shirt war dann natürlich über dem Pager. also nicht über dem Quatsch, der war dann so darauf gelehnt, dass natürlich das alle sieht, in der U-Bahn gesehen haben, dass man so einen verfickten Pager am Start hatte.
Muss sein, ja. Ein bisschen posende.
Aber lustig, ja, ich war auch dann so der Nokia-Anhänger und irgendwie BlackBerry ging voll an mir vorbei. Und das war ja ein Handy, was sich vor allem ausgezeichnet hatte durch seine Tastatur. Die Leute haben ja dann noch das Klicken da irgendwie geliebt und man war halt unglaublich schnell mit dem Tippen. Und großartige Erfindung, man konnte halt irgendwie E-Mails, den E-Mail-Client auf ihrem Handy, konnte man halt E-Mails schreiben. So, deswegen hat sich in der Geschäftswelt jahrelang durchgesetzt und war halt vor dem iPhone der Bringer als Handy bei vielen. Und darüber gibt's einen Film. BlackBerry.
Ah, okay. Die Geschichte dazu, okay. Genau. Hätte man drauf kommen können.
Im Original BlackBerry, ganz einfach und simpel gehalten.
Muss Deutschen. Ich heute wieder die Ohren aufhalten wegen irgendwelchen Parallelen zwischen deinen Projekten oder hast du heute nichts? Weil bei dir hat es ja auch sowas, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich...
Okay. Nee, ich glaube nicht. Ich denke mir noch was aus.
Also es ist jetzt nicht direkt BlackBerry, aber ich muss gerade an denken, wie in dem Video von Dilemma, Kelly Rowland und Nelly, wie sie dann eine SMS-Nachricht kriegt.
Ja.
Auf Microsoft Excel praktisch an ihrem Nokia-Phone praktisch so eine SMS kriegt und so, was überhaupt keinen Sinn ergibt, so was überhaupt nicht geht, Alter.
Ja, das lustig, Alter. Ich glaube, das war halt auch BlackBerry-Style. Da konntest du dann eben mit sowas. Word und Excel, konntest du halt die Office-Dinger dann auch verwenden.
Aber nicht auf einem Nokia-Flip-Handy, sowas.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Deswegen war das schon.
Ja, da wurde eigentlich jetzt konstruiert.
Wurde ein bisschen gefuscht.
Ich mache heute auch immer noch Breaking Bad den Vorwurf, dass da eben ein It-Software-Shooter Rage gespielt wurde auf der PlayStation 3.
Unfassbar.
Und der, wie ist der Junior, sein Kompagnon, der, du weißt, wen ich meine.
Alter, mich Bescheid, ja klar, die Rolle von Aaron Paul.
Ja, genau.
Jesse.
Jesse, danke. Mhm. Er weiß ja nicht, wohin mit seinem Geld am Anfang und holt sich dann eben geiles Equipment. Und er spielt ja ein PlayStation 3 Spiel von id Software, die ja auch Doom rausgebracht hatten. Mhm. Und spielt es halt mit einer Lightgun. Ich so, oh, geil, Alter. PlayStation 3 habe ich ja gar nicht viel verfolgt. Und dann hatte ich da eben den Flip und mir ein Spiel bestellt, eine Lightgun bestellt und dann erst gecheckt, fuck, Alter, das ist überhaupt kein Lightgun-kompatibles Spiel. Das haben die einfach nur gefaked für die Serie, Alter. Die Hurensöhne.
Aber ganz ehrlich, 9 von 10 Szenen, wo irgendwelche PlayStation-Spiele gespielt werden, sehen total fake aus. Das sind so Momente, die so im Film irgendwie, die selten irgendwie real aussehen, dass da einer wirklich gerade PlayStation spielt oder irgendwie das Kind im Hintergrund irgendwie da. Das sieht immer so bescheuert gestellt aus und so weiter. Da habe ich ganz selten Momente, wo ich sage, okay, die zocken wirklich gerade, sondern es sieht meistens so aus, dass ich denke, Alter.
Hatten wir das nicht auch zusammen bei Anora? Als wir über Anora gesprochen hatten, war das doch auch so ähnlich, Alter.
Oh ja, könnte sein, ja. Ja, siehst du, das schon auch so ein Moment, wo du denkst,
so ein neueres Beispiel, Alter.
Ja, stimmt. Stimmt, gutes Beispiel. Ja.
Aber hier ist es ein bisschen realistischer, komme ich aber gleich ganz kurz dazu. Okay, also BlackBerry und im Deutschen wurde noch, kann man auf Netflix streamen, Klick einer Generation hinzugefügt, ja, um einfach nochmal die ganzen Dummen abzuholen, worum es hier eigentlich geht. Relativ aktuelle Produktion aus dem Jahr 2023 und interessanterweise eine kanadisch-finnische Co-Produktion, aber Kanada deshalb, weil eben RIM, Research in Motion, das ist der Hersteller der BlackBerries gewesen, die saßen in Kanada. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube, BlackBerry als Firma gibt es noch. Wahrscheinlich haben die sich umbenannt. Wie auch immer. Kennst du so ein bisschen die Geschichte, was da passiert ist?
Nicht jetzt wirklich, was da passiert ist. Also ich habe von dem Film schon gehört und dass der rausgekommen ist. Und ist ja so eine Welle, der ist ja so eine Welle gekommen von diesen Product-Movies, so, weißt du, wo auch er zum Beispiel drunter fällt, wo es darum geht, wie eine Marke letztendlich etabliert worden ist in der Welt. Und da habe ich den auch mitbekommen, aber jetzt gesehen habe ich nicht.
Okay. Ja. Ja, den kann man sich schon geben. Also interessantes Rating, Rated R, wahrscheinlich eben wegen diverser Ausdrücke. In Deutschland hat er FSK 12 Rating. Aber es ist halt so eine coole Mischung aus Comedy und ebenso schon auch Produktbiografie. Und Comedy insofern, weil hier Matt Johnson Regie geführt hat und Drehbuch geschrieben hat. Der hatte mir vorher nichts gesagt. Aber der hatte so, vielleicht kann man sagen, seinen Durchbruch mit The Dirties 2013. Da hat er auch schon Hauptrolle gespielt und Regie geführt. Mhm. Kennst du den Typen? Matt Johnson?
Ja, ja. Mir sagt er was.
Okay. Hatte dann 3 Jahre später Operation Avalanche realisiert. Auch wieder hier Hauptrolle und Regie. Und ich glaube, mehr Leute können dann vielleicht Nirvana, The Band, The Show aus 2016 als Serie kennen, wo jetzt dann in diesem Jahr oder ganz frisch ein Film rauskommt, wenn er nicht schon ganz frisch erschienen ist. Und der hat das Drehbuch geschrieben, was auf einem Buch basiert, Losing the Signal, The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry. Und da können wir davon ausgehen, dass da natürlich viel, viel Wissen, manchmal ein bisschen Halbwissen dabei ist und sich für die 120 Minuten Film auch ein bisschen was dazu erdacht wurde. Mhm. Wir sehen hier nämlich Mike Lazaridis, der ist der CEO von RIM, also Research in Motion, gespielt von Jay Baruchel, den ich ja eigentlich auch immer mal wieder ganz gerne gucke. Er ist jetzt kein begnadeter Schauspieler, aber auf dem Comedy
spielt eigentlich immer die gleiche Rolle, immer ein bisschen verpeilt. Und
genau.
Bei This so is der, the Loser, End, Alter. Der Loser-Typ, ja, bei This is the End natürlich.
Ja, und hier passt es am Anfang halt auch ganz cool, weil er führt halt dieses kleine Unternehmen und man sieht, das ist eigentlich nur ein Haufen Freunde, die absoluten Nerds sind. Mhm. Die haben also ein Büro angemietet in Waterloo, Ontario. Also das basiert dann eben auch alles auf den wahren Tatsachen. Und hält halt diese Entwicklertruppe zusammen mit seinem besten Freund und Mitbegründer der Firma, Douglas, kurz vom Doug, Fredgen, der hier eben von Matt Johnson gespielt wird. Mhm. Alter, ich habe den von Anfang gefeiert. Der hat mich, deswegen musste ich heute ein bestimmtes T-Shirt anziehen. Der hat mich gleich in der ersten Szene dann auch ein Doom-T-Shirt, aber in weiß an und hat halt über die ganze Serie immer wieder seine Nerd-Klamotten an. Ja,
der trägt nämlich ein Doom-T-Shirt gerade, für diejenigen, die es nicht sehen.
Nicht ganz so nerdig wie deins, aber deins feiere ich auf jeden Fall auch, das Bloodsport-Shirt. Ja, und da siehst du halt, die sitzen in dem Raum zusammengepfercht und die sind halt krasse Nerds und können halt programmieren. Ja, Spiel 96 und wollen halt Pocket Link an den Start bringen. Das ist so eigentlich das BlackBerry der ersten Generation. Und wie ich schon meinte, zeichnet sich eben vor allem dadurch aus, dass du E-Mails versenden kannst, direkt übers Handy. Und das war damals brandneu. Die haben dann einen Pitch bei einem Geschäftsmann, bei Jim Belzilli, der hier gespielt wird von Glenn Howerton. Kennst du den zufällig?
Hallo Glenn Howerton, na klar, das ist Dennis aus It's Always Sunny in Philadelphia.
Ich kannte den leider nicht, Alter.
Was?
Bei mir ging voll Serenity.
The Strangers gesehen?
Serenity habe ich gesehen, aber ewig her. Strangers
den
auch, aber kaum so in Erinnerung. Der sieht ja.
Also, It's Always Sunny in Philadelphia ist mittlerweile an 16 oder 17 Staffel. Die sind, das ist eine der langlebigsten Comedy-Serien aller Zeiten.
Und da spielt er in den Hauptrollen, oder?
Und er ist im Hauptcast mit Danny DeVito und Charlie Day und so. Und das ist sein großer Durchbruch gewesen. Und seitdem sieht man den immer wieder, ja.
Auf jeden Fall, ich habe dann geguckt, wie sah bei Serenity aus. Und ey, bei diesem Film komplett anders.
Habe ich gesehen,
glatt rasiert, Halbglatze
und so. Ja, so
um halt dieser Person auch möglichst Jimmy Belzilli eben nachzukommen.
Ich habe die Bilder angeguckt, das ist schon abgefahren.
Ey, voll, Alter. Und für mich eins der Highlights in dem Film. Ja, also macht er richtig cool. Und die haben halt einen Pitch, also eine Vorstellung ihres Pocketlings dann bei ihm und bringen da halt irgendwelche Tafeln mit, wo dann eben erläutert werden soll, was so das Tolle an Pocketling ist. Das Problem ist aber, dass Jim eigentlich einen anderen parallelen Termin hat, den er eigentlich wahrnehmen will. Und sein Chef, der von Martin Donovan gespielt wird, also ist hier dann im Film als Rolle Rick Brock. Martin Donovan, den hatte ich zuletzt als Fred Trump, also Donald Trumps Vater in The Apprentice wahrgenommen letztes Jahr. Der hat ja auch großartig gespielt. Ich mag den ja voll, den Schauspieler.
Ja, ich kenne ihn auch aus Weeds und so.
Der will eigentlich einen Kollegen nämlich an einen wichtigen Geschäftstermin ransetzen und es passt halt Jim so gar nicht und hört den beiden Jungs auch überhaupt nicht zu und platzt dann einfach parallel in diesen anderen Termin rein und stört ihn eigentlich. Geschäftsabschluss kommt dann noch nicht zustande und wird dann auch gefeuert, was die beiden Jungs aber erstmal nicht wissen, weil, sie ziehen erstmal von dann und hoffen eigentlich einfach nur auf eine Förderung, so auf einen Partner mit ein bisschen finanziellem Background, um halt dieses Pocketling-Ding in Produktion zu bringen. Und irgendwie kommt es dann halt dazu, dass Jim durchs Fernsehen glotzen und nochmal Revue passieren lässt, was die Jungs eigentlich da fabrizieren wollen und klingelt den dann halt durch. Und da siehst du dann halt immer wieder die Szene, wie die mit ihren Kumpels und Mitarbeitern eigentlich eher zocken. Da siehst du auf diesen Röhrenbildschirm, siehst du halt dann, wie sie Doom zocken oder mal ein Civilization 2 oder ein Command & Conquer Red Alert und so weiter. Und das ist für die halt so volles Funding. Und die haben eigentlich 2,5 Millionen Kredit aufgenommen, den sie halt irgendwie für die Finanzierung mal bekommen haben von der Bank, wovon fast alles schon weg ist. So.
Okay.
Die sind eigentlich kurz vor Bankrott, aber die scheißen halt drauf, die feiern ihr Ding und machen dann jeden Freitagabend Movie Night, Alter. Da wird dann halt am Anfang auch erstmal Jäger des verlorenen Schatzes gezeigt und so weiter. Kurzer Neben-Trivia-Fact, den ich dann wahrgenommen hatte. was ich ganz cool fand, dass Matt Johnson eigentlich auch Total Recall bringen wollte, so als Snippet für diese Movie Night.
Okay.
Weil nämlich hier auch Michael Ironside eine kleine Rolle hat.
Ach.
Der kommt dann erst später zum Tragen, da ist dann die Firma schon, ja, etabliert und die Nerds, die halt programmieren sollen, die machen dann weiter noch ihr Ding und ihre Movie Nights und so weiter und er ist halt so der Sklaventreiber, der die halt wirklich zur Arbeit motivieren, in Anführungszeichen, muss. Und das war schon sehr, sehr lustig. Jo, also, ihr hört schon raus, die kommen dann letztendlich zusammen, einigen sich dann auch auf eine bestimmte Beteiligung, weil Jim eben noch ein bisschen Kohle hat und die mitbringt, dann erst nach und nach erfährt, wie schlecht finanziell das eigentlich um die Firma steht, aber er hat halt aus seiner vorherigen Tätigkeit noch ziemlich viel Kontakte und die lässt er halt spielen. Und die lässt er zuerst eben spielen bei Bell Atlantic, bei dem Chef. Bell Atlantic heißt heute anders, war damals aber eine der größten Telekommunikationsfirmen in den USA. Und die wollten halt dann eben Pocket Link über die finanziert wissen, was dann auch geklappt hat, weil ja die einfach als Nerds so die technologischen Lösungen am Start hatten. Und so erzählt dann halt dieser Film den Aufstieg des Blackberries und wie es dann natürlich auch irgendwann gekriselt hat. Wer die Geschichte kennt, ja, weiß, dass dann irgendwann Steve Jobs das iPhone rausgebracht hat und damit dann eigentlich auch den
Blackberry begraben.
Den Abgang, ja, des Blackberries an den Start gebracht hat. War nicht nur alleine so. Ein Jahr später kam nämlich auch Android raus und hatte eben als eher nicht proprietäres System dazu geführt, dass dann eben viele Hersteller lieber das System anbieten wollten. Na, was hast du für ein Sample? Ich warte noch. Komm.
Ja, wie wär's mit dem Sample hier? Warte.
Bitte.
I don't like German. It isn't at all a becoming language.
Obwohl, den wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte den hier drücken.
If you don't say it in English, I'm gonna beat you to death with a dictionary.
Das Wort gerade war mir unbekannt.
Okay, proprietär. Das heißt, genau. Du bist an das System gebunden.
An das System gebunden?
Genau, du hast keine Möglichkeit, das in irgendwelche andere Hardware einzubinden.
Okay, ist aber ein technischer Begriff, oder sagt man das auch generell?
Ja, das kannst du auch anderweitig benutzen.
Echt, ja?
Aber kommt
für Fremdgänger zum Beispiel, kann man es da benutzen?
Ja, mach mal bitte.
Naja, so von wegen, du bist nicht an deine Freunde gebunden, sondern du bist ein präportionäres.
Proprietär.
Proprietäres. Proprietäre Person.
Hauptsache, du sagst nicht proper.
Wir führen eine proprietäre Beziehung.
Du bist mir zu proper.
The fuck.
Ja. Es geht schon wieder in eine komische Richtung.
Ja.
Ich habe eigentlich nichts gegen Urschläge.
Ich will hier noch ganz gerne Saul Rubinek erwähnen.
Oh, der auch, große Saul Rubinek, aber natürlich.
Ja, Mann, der nämlich hier auch einen CEO spielt. Und Alter, 178 Credits. Und der kennt man natürlich dabei, vor allem als Gesicht und größeren Rollen, Erbarmungslos, True Romance und so weiter. Guess kennt ihn. Also ein Cast, Alter, der ganz cool zusammengecastet wurde und auch gut funktioniert und macht Spaß. Ist jetzt kein mega Highlight, ja. Also man merkt schon, dass da schon ordentlich was zusammengezimmert wurde, damit es einfach funktioniert in 120 Minuten und hier mehr auch der Spaß im Vordergrund stehen soll, als dann trockene Handy-Geschichte. Mhm. Ja. Deswegen, man darf es dann mit manchen Fakten vielleicht nicht ganz so genau nehmen.
Aber schon eine gute Besetzung. Also ich sehe ja Nebenrollen noch Carrie Elves ist dabei, Rich Summer.
Ja, genau.
Gute Leute.
Ja, Mann. Stimmt, Carrie Elves, den feiere ich ja auch. Ja, der ist auch kennt ihn aus dabei. Braut des Prinzen, ja, Robin natürlich. Hood, Held in Strumpfhosen.
Ja.
Saw hatte die Hauptrolle gespielt im ersten Saw-Film, der halt auch schon 21 Jahre her ist. Der spielt hier nämlich einen CEO von Palm Incorporated, also hier die Palm-Geräte. Und das kommt nämlich natürlich dann ja viel Bedrohung. Ja, jeder will da mitmischen in dem großen Handy- und Telekommunikationsmarkt. Und ja, da kann man sich schon drauf einlassen, wenn man ein bisschen Geschichte nett aufbereitet.
Muss man hier so technisch ein bisschen interessiert sein, um den Film gut zu finden?
Nee, überhaupt nicht, Alter. Die machen das halt auch, keine Ahnung, ob das wahr ist. Die müssen dann halt eben auch für diese erste Vorstellung bei Bell Prototypen schnell herstellen. Mhm. Ja, das heißt, in der ersten Nacht, Mike Lazaridis muss schnell noch einen Prototypen fertig machen, weil er ordentlich von seinem neuen Co-CEO Jim Feuer unter den Hintern bekommt und bastelt aus dem Gameboy, klassischem grauen Gameboy und Display, dann eben so ein Pocket Link zustande. Dass der dann in New York, wo sie extra früh hinfliegen, im Taxi liegen gelassen wird und die improvisieren müssen, selber dahingestellt, oder? Aber da musste nicht viel technisch mitbringen. Überhaupt nicht.
Ja. Okay, gut zu wissen.
2023 hat es auch für eine Nominierung für einen Goldenen Bären mit sich gebracht für Matt Johnson.
Hört, hört.
Ansonsten gibt's halt immer wieder irgendwelche netten Side-Effects so. Ja, also ich hatte vorhin It-Software erwähnt. Da gibt's dann auch ein Foto, was so von den Programmierern gemacht wurde und gezeigt wird. Das ist so genauso konstruiert wie das Entwicklerteam von It-Software 92, als die eben mit Doom beschäftigt waren. Ja, kann man sich, wie gesagt, geben. Ist auch an authentischen Orten gedreht worden, also viel in eben Waterloo, wo dann auch RIM gegründet wurde. Mhm. War leider finanziell nicht ganz so das, was erhofft wurde. Also geschätzte 5 Millionen kanadische Dollar hat das Ding gekostet. Und
hat er nicht mal umgerechnet, der faule Sack.
Ja, Mann.
Ich rechne das ja immer um.
Du rechnest um, okay.
Ja, weil niemand weiß, was kanadische Dollar sind.
Wie viel sind es denn?
Das weißt du jetzt nicht.
Aber du rechnest doch um.
Ich habe doch den Umrechner nicht im Kopf.
Ach, okay.
Aber ist egal. Merkst du dir, vielleicht kennt sich ja jemand aus mit kanadischen Dollar.
Ja, das sind, ich meine, ein bisschen mehr.
Einfach geraten.
Und eigentlich laufen halt kanadische Filme in Kanada dann ziemlich gut, aber der lediglich 300.000 Dollar. Ich weiß nicht, ob kanadischer oder US-Dollar umgerechnet.
Es macht schon Unterschied auf jeden Fall.
An der Kinokasse eingespielt. Ja, letztendlich kam Bruttoertrag weltweit von etwas über 2 Millionen Dollar zustande. Hier US-Dollar. Oh, und
das fällt durcheinander.
Das ist doch hirnrissig.
Einmal US-Dollar, einmal kanadische Dollar.
Was kostet die Welt? Albanische Dollar. Da weiß ich nicht, wie viel Netflix von denen auf den Tisch gelegt hat, damit der Film in ihr Programm mit reinkommt. Mhm. Soll ich mal Punkte raushauen oder was?
Ja, mach das mal, ja.
7,3 bei IMDb, Metascore 78, Letterboxd 3,8, Dave ist bei.
Was Lee auch gerne fragt, glaubst du, der würde mir gefallen?
Ja, ich denke schon.
Denk schon. Ich sage eine 7,5.
Damit liegst du richtig.
Hey.
So, kurze Pause, weil wir fleißig notieren.
Ja, da trage ich mir meine Nullrunde ein. Sehr schön, sehr schön. Blackberry, okay. Ja, dann bringe ich mal auch einen relativ aktuellen Film.
Okay.
Nämlich aus dem letzten Jahr. Und der heißt Kuckuck. Von Regisseur und Drehbuchautor Tilman Singer. Tatsächlich haben wir hier Regie und Filmproduktion zum Teil aus deutscher Hand.
Nee.
Lutz hat man eventuell gesehen. Das ist ein Film, den Tilman Singer mal gemacht hat.
Lutz aber, ist mein Schwiegeropa. Kennst du ja auch.
Ja, der wird wahrscheinlich nicht L-U-Z geschrieben oder Lass, wie es hier heißt, sondern aber den kenne ich natürlich, ja. Und es gibt ja die große Talentschmiede, die sich Euphoria nennt, nämlich eine Serie von HBO, wo ja die ja schon Stars geformt hat, wie Zendaya und Sydney Sweeney aktuell. Und wie hier in der Hauptrolle Hunter Schafer ist ebenfalls einer dieser Namen aus der Serie. Und die spielt Gretchen. Und Gretchen ist eine Teenagerin, die Mutter ist gestorben und die fährt jetzt mit ihrer neuen Familie vom Vater, also seiner neuen jüngeren Freundin und ihrer kleinen stummen Tochter. Der Vater übrigens Martin Chockers, den man auch kennt, so aus Equalizer und Last Duel, also definitiv auch hier Celeborn aus Herr der Ringe, auch ein bekannter Charakter von ihm. Und seine Frau ist die junge Dame aus Royal Hotel, Jessica Henwick. Also die Aktrice, die Mutter spielt. Und die auch erstaunlich gut funktioniert als Mutter, muss ich mal hier vorschießen. Weil bei Royal Hotel war die ja noch so eine Teenagerin, die an dieser Bar da in Australien gearbeitet hat. Und jetzt übernimmt die eine Mutterrolle und das funktioniert tatsächlich. Und Gretchen fährt praktisch gegen ihren Willen mit dieser Family in ein Feriendomizil in den Bayerischen Alpen. Hast du den Film überhaupt gesehen?
Nee. Hab
gar nicht gefragt. Hast du noch nicht gesehen. Und sie werden empfangen von einem freundlichen, aber doch etwas seltsamen und undurchsichtigen Herrn König. Und Gretchen darf sich bald an der Rezeption ein paar Euros dazu verdienen, weil der sie dort einfach einspannt, weil sie sowieso offensichtlich gelangweilt ist und nicht weiß, was zu tun ist oder nicht weiß, was sie mit sich anfangen soll. Und deswegen fängt sie dann Rezeption an. Und ganz bald kriegt die kleine Halbschwester, nämlich die taubstumme Schwester von ihr, Anfälle. Und schüttelt sich dann irgendwie und keiner weiß, was abgeht. Und Gretchen wird von einer sehr aggressiven schreienden alten Dame verfolgt, wenn sie unterwegs ist. Und allgemein häufen sich so in diesem Feriendomizil seltsame Ereignisse. Es gibt zum Beispiel Momente, die sich wiederholen. Also es gibt so, Leute sagen was und dann gibt es irgendwie eine Antwort oder eine Reaktion oder irgendwas passiert und Gretchen bekommt dann mit, wie der oder diejenige halt neben sich im Auto dann wieder diesen gleichen Satz sagt, weißt du, und sich das dann wiederholt und so. Und dann hat man so eine Schleife von 2-3 Momenten, die sich dann wiederholen und dann geht das Leben ganz normal weiter. Also es ist alles ein bisschen mysteriös und komisch. Und Herr König, der dieses Domizil leitet, benimmt sich auch immer seltsamer. Und dann tauchen auch ein paar deutsche Polizisten auf und sorgen da ebenfalls für Unruhe. Also ist jetzt einer von den Filmen, wo ich auch nicht allzu viel verraten will, weil natürlich gibt es hier den einen oder anderen Twist und natürlich ist das ein Genrefilm und man will natürlich nicht hier zu viel von Handlung verraten. Aber was ich noch nicht vom Cast gesagt habe, ist, wer diesen besagten Herr König spielt, denn das ist definitiv jemand, den man kennt. Hast du denn gehört, wer die Rolle von diesem Herrn König spielt? Mhm. Dan Stevens. Sagt dir Dan Stevens was?
Erstmal nicht.
Also für uns, für Lee und mich natürlich in der so ziemlich besten Marvel-Serie, die jemals rausgekommen ist, wenn du das unter Marvel packen willst.
Legion oder was?
Genau, ist eher die Hauptrolle in Legion, aber der hat auch schon die Hauptrolle gespielt bei The Guest zum Beispiel oder bei diesem...
Ja, den mag ich auch, den Typen.
Der ist total cool, der ist auch sehr wandlungsfähig. Der hat doch in diesem deutschen Film mitgespielt, da, weil er ziemlich gut Deutsch spricht, was er hier auch wieder an den Tag legt. Wie hieß der denn hier? I'm Your Man, hier mit diesem Roboter.
Okay, die kenne ich nicht, aber...
Ich bin der Mensch, heißt er auf Deutsch.
Ah ja. Wir hatten ja vor ein paar Monaten Zero Day, die Miniserie, geguckt, da spielt er auch mit.
Ach, da spielt er auch mit. Ja, ist ein sehr guter, wandlungsfähiger Typ und ist sehr sprachbegabt und spricht auf jeden Fall ganz anständiges Deutsch, was er hier auch an den Tag legt. Also ab und zu wird mal Deutsch gesprochen, du hast auch ein paar, gerade die Polizisten werden von österreichischen bzw. deutschen Schauspielern verkörpert. Insofern hat man ein bisschen Muttersprache.
Okay.
Gecastet wurde hier ursprünglich John Malkovich. Und Gemma Chan als Eltern und Sophia Boutella war hier als Tochter im Gespräch. Aber kurz vor dem Dreh wurde der Cast dann komplett umgeworfen. Und das Ganze hat sich verzögert wegen Covid. Das heißt, da kam Covid dazwischen und deswegen musste man, weil die dann anderweitig beschäftigt waren, dann, als es soweit war und der Film dann gedreht wird, komplett neu besetzen. Und dann ist diese Besetzung zustande gekommen, die ich gerade genannt habe. Und Tillmann wollte ein wenig so dieses mysteriöse, etwas märchenhafte, den märchenhaften Charme von so Argento und Lynch einfangen. Mhm. Und das klappt ab und an in diesem Film ganz gut.
Ab und an?
Ja, weil es macht noch keinen wirklich fetten Film so, weil er sich das als Vorbild nimmt oder weil er das plant. Ah, ja, also insofern ist das optisch auf jeden Fall gut umgesetzt. Er hat einige gute Segmente. Du hast eine Szene, die du vielleicht aus dem Trailer kennst, weil der sehr präsent war im Kino, wo sie auf dem Fahrrad fährt und dann siehst du den Schatten praktisch von dem Fahrrad und dann siehst du irgendwie, wie dieser Schatten sie überholt, weißt du, und dann siehst du hinter ihr irgendwie, dreht sich um und dann siehst du auf einmal einen Schatten, dass irgendwas hinter ihr herrennt. Das ist diese besagte aggressive alte Dame, die sie verfolgt und so, und das ist schon ganz gut eingefangen. Aber die Tonalität, Alter, die schießt in viel zu verschiedene Töpfe, wie ich finde, weil du hast einerseits so ein bisschen so eine satirische Komponente, weißt du, von diesem Ressort. Andererseits hast du so Comedy-Elemente, die mal witzig sein soll, dann hast du aber Horror. Dann wirkt das so ein bisschen wie so ein B-Movie, auch die Story, die sich dann aufblättert, weil dieses Kuckuck ist tatsächlich wörtlich zu nehmen. Es gibt hier eine Storyline, die sich um den Vogel dreht, der hier im Titel ist, weil es ist zwar zweideutig gemeint, weil Kuckuck ja durchaus auch sowas wie durchgeknallt heißt oder von wegen so ein bisschen bekloppt, aber Kuckuck ist natürlich auch der Vogel, Kuckuck. Mhm. Und bestimmte Eigenheiten, die der Vogel halt so in der freien Natur irgendwie an den Tag legt, die spielen in dem Film auch eine Rolle. Also er kann sich nicht so richtig, was die Tonalität angeht, sich entscheiden. Ist das jetzt, soll das jetzt eher leichte Tonalität sein? Soll das lustig sein? Soll das gruselig sein? Und dadurch ist er nicht so richtig rund. Aber nichtsdestotrotz kann man den gut machen. Also ist kein Meisterwerk, aber man kann sich den gut angucken. Ist eine deutsch-amerikanische Produktion, habe ich erwähnt, hat ein Budget von 7 Millionen gehabt, hat 6,6 Millionen eingespielt. Also war definitiv eine Minusrechnung.
Und bist du auch über Dan Stevens auf den Film gekommen? Oder
was ich krass finde, ist, dass, dass der 300.000 von diesem, sagen 6,6 Millionen, hat er international eingespielt. Also tatsächlich echt eine Menge in Europa und in Deutschland. Ich bin darauf gekommen, weil wir tatsächlich öfter mal diesen mit dem Trailer zugebombt worden sind, als wir im Kino waren. Und den fand ich recht interessant. Und das war einer von den Filmen, den Lee und ich damals auf der können wir mal gucken, ob wir den im Kino vielleicht schauen, Liste hatten. Der dann aber irgendwie dann raus war aus dem Kino und dann raus aus dem Sinn, aber trotzdem noch auf meiner Watchliste. Und jetzt mal nachgeholt. Da gibt es ja öfter mal Filme, wo wir sagen, ja, wollen wir den gucken? Ja, können wir machen. Und das ist einer von denen, hätten wir wahrscheinlich auch im Kino sehen können, haben wir aber verpasst. Mhm. Geht eine Stunde 42. Kuckuck. Ist aus dem Jahr 2024 und hast du soweit verstanden, wie ich den fand oder brauchst du noch Infos?
Na, du fandst ihn so lala.
Ich fand ihn so lala. Ich fand ihn solide. Ja. Drücken wir es mal so aus. Mhm. Also schlecht ist er nicht. Ja. Aber man hätte ein bisschen mehr draus machen können. Mhm. Aber Hunter Schäfer, schauspielerisch definitiv auch wieder hier wie die anderen Euphoria-KollegInnen. Ziemliches Talent. Mhm. Okay. IMDb 5,7. Metascore 62, Letterboxd 2,9.
Ja, komm, du bist bei einer 6 gelandet.
6,5 sogar.
Okay.
Ja. 6,5 hat er bekommen. Ist das einer der Abende, wo Dave immer 0,5 daneben liegt?
Ja, anscheinend. Hab ja noch einen Tipp.
Ja, ja, du hast noch einen Tipp. Alles noch drin. Und ich muss noch zweimal raten.
Aber hey, wir haben hier eine Querverbindung mit Euphoria. Welche Überraschung. Oh. Weil ich habe einen Film mitgebracht, da spielt Austin Abrams mit.
Wer ist Austin Abrams, Alter?
Ja, den kannte ich vorher auch nicht, Alter. Und ey.
Der ist aus Euphoria.
Der war neben George Clooney und Brad Pitt für mich jedes Highlight im Film.
Oh, da kann ich noch wissen, welcher Film das ist, ja.
Den kann man vielleicht kennen. Ich habe bis heute nicht The Walking Dead geguckt. Da hat er 9 Folgen mitgespielt als Ron Anderson. Mhm. Und bei This Is Us, ja, viele sagen ja, die haben die Serie nicht gesehen und haben sie vielleicht dann doch. Der hat bei 7 Folgen damit gespielt und bei Euphoria hat er Ethan Lewis gespielt. Mhm. Also du kennst sein Gesicht?
Ja, ja, jetzt weiß ich, wer es ist.
Okay.
Den hätte ich jetzt vom Namen nicht zuhören können, aber klar, Euphoria und Walking Dead, klar.
Ja, und wie erwähnt, ja, neben George Clooney und Brad Pitt, weil irgendwie letztes Wochenende, ich meinte, Natalie, ewig nichts mehr von George Clooney mitbekommen, hatte ja Zeit im Urlaub. Ja. Ich habe dann mal ein bisschen Spiegel Online gelesen und habe dann mitbekommen, dass George Clooney mit seiner Holden die Villa am Comer See so ein Exklusiv-Event machen, wo die betuchten Leute für $170,000 oder so ein Ticket für einen Abend kaufen konnten, um da halt zu dinieren, um diese schöne Aussicht auf den See und im Hintergrund halt die Berge zu genießen. Ja. Schnapperpreis, Robert De Niro soll wohl einer der Gäste gewesen sein, weil der dann mich zufälligerweise ein paar Tage vorher dann auch in der Stadt gesichtet wurde. Und irgendwie kam ich auf diesen Film, weil Natalie meinte, warte, da läuft doch auf Apple TV Plus Wolves. Habe ich dir letztens von erzählt. Wollt mal doch gucken. Und dann haben wir so den Film geguckt.
Ah, cool.
Hast du den schon gesehen?
Nee, ich hatte ihn auf dem Schirm gesehen, habe ich nicht. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich den sehen muss oder sehen will, weil von vielen Seiten kam so, ja, muss nicht sein oder es ist lame oder so. Und deswegen war ich nicht so motiviert.
Ja, lame ist ein bisschen hart, aber ich vermute, nach meiner Rezension bist du jetzt vielleicht auch nicht unbedingt motivierter.
Nicht viel motivierter.
Bist du noch immer Fragezeichen im Kopf haben, ob du...
Also ich kann vielleicht was nachreichen, das ist schon ganz lustig, weil wir haben vor dieser Episode haben wir eine Dienstagsepisode aufgenommen mit dem guten Stu. Und ich glaube, wenn unsere Folge rauskommt, dann kommt die erst noch am Dienstag. Und wir haben über Movie 43 geredet, der ja komplett starbesetzt ist, weißt du, mit allen möglichen Schauspielern.
Ja, auf jeden.
Und ein Fact, der mir ganz gut gefallen hat, habe ich gar nicht gedroppt, deswegen kann ich das jetzt einfach mal vorschießen. George Clooney wurde auch angefragt für den Movie 43 für ein Segment, wo er einen Typen spielen sollte, der halt völlig unfähig ist beim Frauen anlabern. Und der da komplett irgendwie komplett Scheiße baut und komplett so unfähig ist einfach. Und als ihm diese Story irgendwie rangetragen worden ist, hat er nur gesagt, come on. So, weißt du, so von wegen so, wollt ihr mich verarschen? So, wer soll das glauben? So, also, so von wegen so von der Schiene. Insofern fand ich so, okay, ist schon ein selbstbewusster Motherfucker auf jeden Fall, wenn er sagt so, wie soll ich denn das spielen? Wie soll das gehen? So. Und hat deswegen abgelehnt, weil er gesagt hat, das kauft mir auch keiner ab.
Ja. Ja, und hier, man merkt halt ganz klar bei dem Film, das ist so ein Buddy-Movie zwischen den beiden Hauptdarstellern, George Clooney und Brad Pitt.
Oceans 11-Duo.
Genau, ja, ich hatte auch nochmal dann recherchiert, ist der 6. Film, wo man die beiden
der
im
6.
echten Leben ja sehr enge Freunde zusammen sieht. Ja, nach der Oceans, oder neben der Oceans 11-Trilogie gab es auch Geständnisse, also hier Confessions of a Dangerous Mind und Burn after Reading, da haben sie auch noch mit.
Ach stimmt, bei Burn after Reading waren beide bei, hast recht, ja.
Ja, und ey, ich habe mich ja gefreut, weil Regie John Watts Habe ich ja sehr gefeiert, was der für Spider-Man-Filme die letzten Jahre rausgebracht hat. Mit Homecoming, Far From Home und No Way Home. Ich mochte die alle. Mhm. Und der hat auch zwei Folgen von Star Wars Skeleton Crew gedreht, die ich ja auch mochte, die ich hier schon mal gebracht habe.
Du mochtest die ja, Lee nicht so.
Ja. Ja, weil Lee keine Ahnung manchmal hat. Muss man leider einfach sagen. Ja. Weißt du ja.
Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Das unterschreibe ich so.
Gut.
Aber es ist doch gut, dass man auch mal ein Gesicht für Leute im Podcast hat, die keine Ahnung haben. Die identifizieren sich damit Lee.
Beziehungsweise die Leute,
die sagen, die hat auch keine Ahnung.
Ja. Willst du noch weiter die Zeit nutzen? Komm. Hast du jetzt die Chance. Noch für Lee.
I'm not smart like you are.
Ja. Siehst du, deswegen muss ich mich so wehren.
Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob Lee diesen Film mögen würde. Ich hatte ja ein bisschen Schiss. Nee. Was heißt Schiss? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass bei der Besetzung, dass der schon geguckt wurde und gebracht wurde. Aber hey, Überraschung. Gab einen Wolf-Film, den ihr schon gebracht hattet, den ich in der Liste ausfindig gemacht habe. Die Stunde des Wolfs, ja, hier, Bergmann.
Und der Werwolf von Tucker Mills, den habe ich auch schon gebracht.
Stimmt. Aber auch ein Wolf-Film. Ja, stimmt. Nee, ich habe tatsächlich nach Wolfs gesucht mit S am Ende.
Ach so, okay.
Ja. Da habe ich die anderen Wolf-Filme leider nicht ausfindig gemacht, über die ihr gesprochen habt. Ja, aber kurz vielleicht zur Story, weil wir sehen erstmal einen Kameraflug über schöne Manhattan in der Nacht und hören erstmal so eine bestimmte Szene, die da irgendwo spielen soll. Und man hört nämlich irgendwie Gelache und dann auf einmal Glas zerbrechen und eine Frau, die halt sehr panisch dann umherläuft. Und man hat die Vermutung, da ist irgendwas passiert. Und schon springen wir ins Geschehen. Wir sehen nämlich Margaret. Margaret wird gespielt von Amy Ryan, die ich ja sehr mag. Oscar nominiert für beste Nebenrolle in Gone Baby Gone.
Mhm, die ist super, ja.
Die
bei
hier,
Birdman und bei The Office
ja, kann man, sie natürlich kann man vieles nennen. Die hier nämlich eine Staatsanwältin ist in Manhattan.
Ja, passt.
Und offensichtlich Spaß mit einem deutlich jüngeren jungen Mann in ihrem Hotelzimmer hatte. Man sieht auch sofort, das ist nicht unbedingt ein günstiges Hotel. Ja, ist eigentlich wie so ein großes Apartment mit allem drum und dran. Und sie weiß natürlich nicht, was sie jetzt machen soll. Und überlegt, läuft erstmal hin und her und zieht dann irgendwie ihr Handy so unter der blutigen Leiche hervor und ruft dann halt jemanden an. Geht aber niemand dran, ist irgendwie keine Verbindung. Mhm. Kriegt aber direkt.
Hat sie mal ein Blackberry gehabt.
Genau. Kriegt aber direkt einen Rückruf, weil ist dann eben doch eine funktionelle Nummer, die aber, irgendwie, wo es sehr um irgendwas Verdecktes geht. Und wir sehen George Clooney dann in einer Bar, der da rangeht und ihr nämlich als Fixer, als Aufräumer dann helfen soll. Mhm. Die kennen sich noch nicht, aber sie sagt halt, sie hat die Nummer von einem Bekannten und sie soll das und das sagen, um halt seine Hilfe zu bekommen. Und so macht er sich eben auf den Weg ins Hotel, um ihr beim Aufräumen zu helfen, beziehungsweise ihr genaue Anweisungen zu geben, wie sich zu verhalten hat, damit eben keine Spur auf sie zurückzuführen ist. Plötzlich steht da aber Brad Pitt auch auf der Matte und zieht sich auch schon seine Handschuhe an, um eben auch aufzuräumen. Mhm. Und ja, beide haben hier anscheinend den gleichen Job.
Zwei Cleaner.
Ja, zwei Cleaner, wo es eigentlich sehr um Verdecktheit geht und die sich auch offensichtlich nicht kennen.
Eine lustige Verwechslungskomödie.
Ich sag's dir nur. Und Josh Clooney natürlich sichtlich irritiert ist, weil, und hier Margaret auch, weil nur die beiden haben ja telefoniert und ja, eigentlich geschützte Verbindung und so weiter. Mhm. Und Brad Pitt, der hier in dem Film eigentlich nur einfach nur als Pam's Man genannt wird, so wie George Clooney einfach nur Margaret's Man genannt wird. Margaret, die Staatsanwältin, und Pam, nämlich die Hotelbetreiberin, weil als dann Brad Pitt, Pam's Man, gefragt wird, wie er denn jetzt hier darauf kommt, dass hier ein Auftrag zu erledigen ist, er nur auf so eine ziemlich versteckte Kamera zeigt, die das Ganze aufzeichnet, weil Pam, die sieht man nicht. Man hört sie auch nur wenige Male, gesprochen von Frances McDormand, die auch ja zusammen mit den beiden schon in Burn After Reading mitgespielt hatte. Mhm. Sehr darauf erpicht ist, dass ihr ziemlich luxuriöses Hotel dann auch nicht irgendwie negative Schlagzeilen macht. Also ihrem Typen Brad Pitt den Auftrag gibt, hier zu cleanen, beziehungsweise dann gibt's Diskussionen mit ihr und Margaret, dann rauskommt, okay, die beiden sollen zusammenarbeiten, um das Ganze zu Ende zu bringen. Und ja, sind sich halt nicht grün und das wird natürlich in der Geschichte die ganze Zeit irgendwie bis zur Hälfte etabliert. Ja. Mhm. Die beiden vertrauen sich nicht, der eine hält sich immer für den cooleren, die kannten sich halt nicht, aber haben halt immer wieder die gleichen Kontakte und kennen halt immer wieder die gleichen Personen. Mhm. Weil,
ja, eine Branche.
Ja, genau. Ja, man arbeitet ja verdeckt, wa? Mhm. Brad Pitt beim Aufräumen sieht er dann, irgendwie wirkt hier was komisch, da steht ein Rucksack. Mhm. Rucksack von dem Typen mit so einem komischen Eichhörnchen-Plüschtier dran. Öffnet den und fuck, da ist erstmal schönes, teures Kokain, mehrere Kilos am Start, die er, der frisch Verstorbene, wohl irgendwo hinbringen durfte. Mhm. Und dass das halt Drogen der albanischen Mafia sind, die dann hier auch noch zum Tragen kommt. Für dich habe ich natürlich Slatko Buric mitgebracht, der hier nämlich den Chef der albanischen Mafia, Dimitri, spielt.
Lustig.
Ja, Hugo, den wir aus der Pusher-Trilogie kennen, oder 2012 hatte Natalie sofort parat, Trying of Sadness, so vor 3 Jahren.
Der ist jetzt auch aktuell in dem Superman.
Ah, okay. Ja, top, Alter. Ich mag den ja, Alter. Das ist ein cooler Typ. Ja, und einer der gemeinsamen Kontakte ist eben auch June, die irgendwo in Chinatown in so einer richtig abgeranzten Hütte, nämlich eine Ärztin spielt, gespielt von Pona Jaganathan, die kannte ich aus Big Little Lies, weil nämlich der Typ, Austin Abrams, der hier nämlich einfach nur als Kid genannt wird, der ist nämlich gar nicht tot. Ja, das erfahren die dann, als sie eigentlich seine vermeintliche Leiche abtransportieren wollen, im Parkhaus stehen und er dann halt Geräusche von sich gibt, ausgenockt wird und dann kurz danach flüchtet, gibt's Verfolgungsjagd, er verletzt sich halt und muss dann eben durch June notoperiert werden. Und ja, das ist halt irgendwie so ein Plätscher Ding, was man schon irgendwie in Ansätzen her kannte. Und der ist ein bisschen mehr als vor sich hin plätschern. Mhm. John Watts mag halt diese sogenannten One-Night-Movies, ja. Filme, die einfach nur in einer Nacht angesiedelt sind und dort die komplette Handlung wiedergibt. Und ich mag das ja auch, ja. Und der Film hat schon so eine Atmosphäre, die kann man mögen, die mochte ich einigermaßen, aber er findet halt in keinster Weise irgendwie das Rad neu. Und irgendwie wirkt's halt auch so ein bisschen routiniert, was George Clooney und Brad Pitt hier halt leisten. Ich bin auch, habe ich vielleicht mal erwähnt, echt nicht der große Brad Pitt-Fan. Ich finde den oft ziemlich scheiße. Und hier in dem Film hat er mir halt auch nicht besonders gut gefallen.
Ziemlich scheiße.
Mhm. Ja, Mann. Alter, Troja. Kommt er ins Zelt? Original so, Alter. Kann mir niemand erzählen, dass das ein Schauspieler ist, Mann.
Bei Troja fand ich ihn gut, Alter. War doch voll der Held, Alter.
Rolle war ein Held, aber er ist voll der Nappel, Mann.
Der ist doch kein Nappel, Alter. Der war doch gut in dem Film.
Ach, Quatsch,
Mann. Okay, was mit Tyler Durden?
Was ist mit dem?
Naja, das ist ja wohl die ikonische Rolle von ihm, Alter, in Fight Club. Oder fandst du ihn da auch nicht gut?
Mega, natürlich.
Okay, na gut. Oder Snatch?
Es gibt, ja.
Hallo, er scheißt
mega.
Hinter den Boden. Er scheißt mega. Hinter das
Filme,
Auto.
Es gibt Filme, da feiere ich ihn. Aber es gibt Filme, da denke ich mir, Mann, was ist das? Warum?
Bei mir ist es bei ihm und Leonardo DiCaprio ist das irgendwann gekippt. Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, das war bei mir in den kompletten 90ern, wo der so 7 Jahre Tibet und Legenden der Leidenschaft und
ja gut, das sind halt Filme, Dings,
und hier,
die man inhaltlich vielleicht nicht unbedingt
Joe Black? Ja. Nee, aber ihn auch so, weißt du? Weil er so, alle finden ihn so geil, sondern ist so, komm, fick dich, so, weißt du? Mhm. Und dann irgendwann hat er mit Fight Club und mit Snatch und so, ist das gekippt. Und dann fand ihn Männer auch cool.
Ja.
Und bei Leonardo DiCaprio war es auch so. Erst Titanic und Romeo und Julia und so.
Den mochte ich ja von Anfang an.
Das ist bei mir erst bei Catch Me If You Can und so hin und her.
Filme inhaltlich cooler waren. Ja, verstehe ich.
Ja, ja.
Ist vielleicht auch ein passender Vergleich. Bei mir ist halt Brad
Pitt. Das heißt
nicht,
dass alle Filme scheiße sind. Also die Filme können trotzdem okay sein, aber
ich tue mich halt echt schwer. Ja, es gibt Filme, da kann ich ihm durchaus was abgewinnen. Genau. Und hier ist es halt leider wie so ein Film gewesen. Da ist er für mich nicht gerade das Highlight. Aber Austin Abrams hat da für mich einiges wettgemacht, weil was der hier abliefert, ohne großen Wort zu sagen, Alter, das hat Laune gemacht.
Cool.
Ja.
Hast du mitgekriegt, dass Brad Pitt gerade mit Fincher dreht? Und zwar die Rolle des Stuntman aus Once Upon a Time in Hollywood Tarantino.
Ist ja lustig.
Die kriegt dann einen Spin-off, die von Fincher wiederum gerade gedreht worden ist.
Also kein 7-2.
Nee, kein 7-2, sondern wie gesagt, Stuntman.
Cool. Ja, Also die beiden waren halt auch der Auslöser, dass es diesen Film geben soll, haben halt investiert. Und John Watts hat auch, was hat denn der fallen lassen? Irgendein größeres Ding. War das der Superman-Film? Irgendwas hat der, ach nee, Fantastic Four. Fantastic Four First Steps. Ja, das hat er, da hat er dem Projekt den Rücken zugekehrt, um halt diesen Film zu realisieren. Mhm. Ja, weiß man nicht, ob das so die beste Entscheidung war. Ansonsten gibt's hier halt immer wieder irgendwelche Pulp Fiction-Referenzen. Ja, also
okay.
The Wolf, hier im Mehrzahl.
Ja, klar,
Wolf,
okay. Ja.
Genau. Dann fährt George Clooney einen BMW, dessen hier Kennzeichen ist so ziemlich ähnlich wie das von Winston Wolf in Pulp Fiction. Mhm. Und ja, ist dann nett. Ja.
Das ist sowieso die größte Verarschung in Pulp Fiction gewesen, die keiner mitbekommt. Weil er hat ja diese Lady bei, wenn die zu dieser KZ-Werkstatt fahren, weißt du, und die dann irgendwie, wo er erstmal so cleanen soll, was die beiden da angerichtet haben. Und nachdem er irgendwie geduscht hat und so von diesem Haus und weiter, fragt er, ob er die beiden noch mitnehmen soll, fährt aber einen Zweisitzer und hat ja ein Mädchen dabei, weißt du. Insofern wäre gar kein Platz für die. Ja, ja, ihr kommt schon klar und so. Aber fragt erstmal so einfach nur so Höflichkeit, zwei, sollen wir euch mitnehmen und so, nee, wir kommen schon, ihr kommt schon klar.
Amerikaner halt.
So witzig, Alter. Dabei ist das geil, der hat gar keine Rückbank, der Wagen, Alter.
Naja. Hier sieht man halt auch immer wieder schön Autofahrt. Ja, ey, also kein großes Ding. Gab auch ein ziemliches Hickhack zwischen, wir wollen den Film ins Kino bringen und dann doch nicht. Und dann wurde relativ kurz vor knapp, wurde mit Sony ein Deal ausgehandelt wegen Marketingkosten aufteilen, weil die dann eben auch den Vertrieb fürs Kino übernehmen sollten. Wurde aber relativ kurz vor Veröffentlichung dann abgesagt durch einen der Produzenten. Und so ging das Ding dann halt ausschließlich zu Apple als Apple Original Films Produktion zusammen mit Plan B Entertainment, also hier der Company von Brad Pitt und eben Smokehouse Pictures, also hier der Company von George Clooney und Grant Heslov zusammen. Wusste ich gar nicht, dass die zusammen da die Firma haben. Grant Heslov ist ja auch ein bekannter Typ, so als Schauspieler. Und ja, kann man mal gucken, ja. Aber wie gesagt, er findet halt einfach nichts neu. So sieht's wahrscheinlich eben auch weitestgehend IMDb-Community mit einer 6,5. Metascore von 60.
Der von zwei Communities.
Ja, ich sag's ja. Letterboxd-Community. Danke. Danke, dass du mir das Wort nochmal in den Mund legst, weil ich es fast schon vergessen hatte. 3,1.
Die große Frage ist, wo die Dave-Community gelandet ist.
Ja, wo ist sie?
Wo ist die Classic Dave-Community?
Wo ist sie?
6,5.
Richtig. Du bist Teil der Dave-Community, ich merke schon, Alter.
Ja, ich kann mich reinversetzen in die Dave-Community.
Guckst du dir den Film an?
Hast mich nicht sonderlich motiviert, hast ja schon so eingeleitet, insofern. Ja. Es gibt einfach zu viel krasse Filme gerade.
Ja, Mann.
Und zu viel nachzuholen.
Und sag mal nicht, ist doch krass, Alter. Da hatte so ein Film so einen Cast, Alter.
Ja, ja.
Und so ein Regisseur, der auch hier Drehbuch geschrieben hat. Und geht einfach mal unter, weil es einfach voll viel besseres Zeug gibt.
Aber es sind tatsächlich so Filme, die ich zwischendurch so, ich will immer noch diesen, der war glaube ich auch Oscar-nominiert in irgendeiner Nebenkategorie, wo George Clooney auch alleine irgendwie im Weltraum oder keine Ahnung, in irgendeiner verschneiten Station ist und dann wartet, so, wo auch alle sagen, der ist nicht gut. Aber irgendwie will ich den halt irgendwie immer noch sehen. Ja. Auch wenn ich danach wahrscheinlich sagen würde, ja gut, hätte ich jetzt nicht machen müssen.
Ja, genau so ist es. Ich habe den gesehen.
Siehst du? Ja. Aber trotzdem glaube ich, ist es möglich, dass sie mir irgendwann mal über den Bildschirm flimmern, so wie der Wolfs. Ja, schade bei der Besetzung eigentlich so.
Fancy McDormand
so, Alter. Ist ein guter Cast.
Ja.
Naja. Egal. Dann mache ich mal weiter. Mhm. Ja, und ich mache mit dem Los weiter, weil wir haben ja zwischendurch 10 Lose aus dem Topf gefischt und Lee macht ein paar und ich mache ein paar. Und bin da gut vorangekommen und Lee kam gar nicht hinterher. Also not quite my tempo, um einen anderen Film zu zitieren. Aber so langsam holt er wieder auf. Aber jetzt hier mein vorletztes Los. Jetzt muss ich mal auch mal wieder ein bisschen was machen. Und Grüße an der Stelle unseren Kumpel Jens Mann, Supporter seit einiger Zeit und hat im Mai 24 diesen Film hier in den Lostopf geworfen. Und jetzt habe ich den gesehen.
Jawohl.
Der Film heißt Suzhou River, eine chinesisch-deutsche Produktion. Mhm. Und hatte zufolge, dass Regisseur und Autor Ye Lu tatsächlich 2 Jahre Filmverbot erhielt, weil nämlich die Regierung kein Wissen von dem Film hier hatte und nicht ihre Genehmigung erteilte. Deswegen durfte er zwei Jahre keinen Film mehr andrehen.
Deswegen sind die deutsch-chinesischen Beziehungen so scheiße.
Wahrscheinlich, ja. Also das chinesische Regime ist streng. Ist übrigens der Regisseur von Mystery, falls
ja,
der eine oder andere diesen Film aus China kennt. Also das ist ein ziemlich bekannter Film von ihm.
Aber Jens Mann ist schon so auch ein Typ für speziellere Filme, wa?
Spezielle Filme, ja. Aber gerne auch mal Klassiker, so quer durch die Filmgeschichte, aber auch mal links und rechts ein bisschen ungewöhnlich. Also der hat uns teilweise richtig geile Filme, bei dem sind schon 10 Filme gelandet. Hier dieser High and Low, glaube ich, von Kurosawa war der? War doch von Kurosawa?
Ja, ich glaube, ja.
Der jetzt auch geremaked wird mit Denzel Washington, was auch ein Apple TV Plus Film wird. Mhm. Der kam, glaube ich, von Jensman und so. Also da kamen schon immer wieder gute Filme rein. Ob das bei dem auch der Fall ist, werden wir sehen. Also, der titelgebende Fluss Suso, den findet man in Shanghai. Und dort kreuchen und fleuchen auch allerlei zwielichtige Typen rum. Einer davon ist Mardan. Mardan ist so ein bisschen wie so ein chinesischer Transporter, hier Jason Stathams Rolle. Er bringt nämlich mit seinem Motorrad Dinge von A nach B. Stellt dabei keine weiteren Fragen, ist diskret und deswegen weiß jeder irgendwie seine Arbeit zu schätzen. Und eines Tages kriegt er einen etwas ungewöhnlichen Auftrag von einem Kriminellen, nämlich er soll etwas Lebendiges transportieren. Und Mardan soll praktisch seine Tochter, die Mudan heißt, zu ihrer Tante fahren. Und bei dieser Fahrt zu der Tante entsteht eine Art Freundschaft zwischen Mardan und Mudan. Und sie liebt es, irgendwie auf seinem Motorrad zu sitzen, fühlt sich da frei und findet ihn irgendwie faszinierend. Und es heißt im Voice-Over, was durch den ganzen Film führt, was ist der nächste Schritt nach Zuneigung? Liebe. Und hier mal das erste etwas Fragwürdige von diesem Film. Mudan ist halt 16. Und das finde ich mal wieder diskussionswürdig. Lee würde hier wahrscheinlich wieder irgendwie einen tollen Spruch machen, à la, ja, schön, dass ausgerechnet dir auffällt oder sowas in der Art, was er dann immer sagt. Wenn ich irgendwie sage,
schön, dass das ausgerechnet dir auffällt, gell?
Danke. Schön, dass dir mal auffällt, dass irgendwas homophob ist. Also, er hat immer noch ein sehr seltsames Bild von mir, aber das kriegst du bei ihm nicht raus. Das ist halt ein alter Herr, der halt mit seiner Meinung ziemlich eingebrannt ist. Was willst du machen?
Der ist ziemlich intolerant dir gegenüber.
Der ist sehr intolerant, ja. Der ist nur tolerant bei anderen, aber bei mir ist er sehr intolerant.
Echt, ey. Ja. Frechheit.
Hast du Bock, mit mir einen Podcast zu machen?
Wir können ja Lee auf den Lehrgang schicken, was Toleranz betrifft.
Sein Toleranzlevel ist, glaube ich, schon in den Keller. Da geht nichts mehr, da kann man nichts mehr retten. Das ist halt so, wie wenn du bei Leon der Profi die Geschichte als Liebesgeschichte aufziehen würdest, weißt du, zwischen Jean Reno und Natalie Portman, als wenn da wirklich was gehen würde. Weil Mudan sieht halt wirklich aus wie ein Schulmädchen mit ihren zwei Zöpfen, weißt du, und er ist halt so Mitte 20 und lehnt ihre Annäherungsversuche halt eher so halbherzig ab. Und es wird halt ab und zu mal geknutscht und umarmt und so. Und das finde ich halt komisch für so ein Mädchen, die halt so viel jünger aussieht als er. Und es gibt dann eines Tages ein Zerwürfnis. Ich will nicht zu viel erzählen von dem Film. Ich will jetzt nicht die Handlung aufdröseln, weil es gibt natürlich die eine oder andere Überraschung. Aber das Zerwürfnis führt dazu, dass Mudan sich verraten fühlt von Mardan und stürzt sich dann in den besagten Suso River und verschwindet in einer stürmischen Nacht. Und wird natürlich von allen für tot gehalten, für tot erklärt. Und Mardan kommt dann kurz darauf ins Gefängnis. Wird auch nicht erzählen, warum er ins Gefängnis gekommen ist. Jedenfalls sitzt er dort eine Haftstrafe ab. Und als er rauskommt, begegnet er in einer Stripper der Tänzerin Mai Mai. Und Mai Mai sieht einfach mal genauso aus wie Mudan damals. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Mysteriös.
Eieiei.
Ja. Und das ist so ein bisschen diese verschachtelte, mysteriöse Geschichte von Suso River.
Oh mei.
Ich hab auch wieder... oh Mann.
Töte.
Ich habe auch in vielen Rezensionen oder bei Letterboxd oder bei bestimmten Reviews gelesen, da kam wieder dieser Hitchcock-Vergleich. Immer wenn irgendwas Mysteriöses passiert, weißt du, taucht eine Person auf, die genauso aussieht wie damals, wird da Hitchcock zugezogen.
Ey, da fragt man sich ständig, haben die Leute keine anderen Filme in ihrem Leben gesehen, Alter?
Ja, vor allen Dingen, Hitchcock hat ja, also Hitchcocks Filme sind ja unterhaltsam. Die sind ja, weißt du, also ich schicke jetzt schon mal meine voraus. Aber Hitchcock dreht ja Filme, die trotzdem irgendwie, wo du wissen willst, was geht hier.
Voll,
und hier denkst du nur so, Alter, warum geht das jetzt, warum ist das jetzt so? Weißt du, also es ist definitiv nicht, erinnert mich gar nicht an Hitchcock und diesen Vergleich möchte ich mal von mir stoßen. Und ein großes Manko dieses Films, was den Film nahezu unguckbar macht, er wurde komplett mit Handkamera im Shaky-Stil gedreht.
Oh nee, Alter.
Das heißt, und zwar der Stil, wenn ein Dreijähriger gerade laufen gelernt hat und du drückst ihm eine Kamera in die Hand und sagst, drück mal hier ein bisschen auf Zoom und drück mal nach vor und zurück und so und mach mal hier ein bisschen, mach mal da ein bisschen. So sieht der Film aus. Es ist komplett verwackelt, Alter. Es ist alles aus der Handkamera. Du freust dich, wenn mal irgendwie eine Person sitzt, weißt du, dass die Kamera mal irgendwie stillhält einigermaßen. Weil ansonsten kriegen die es nicht auf die Reihe, die Kamera irgendwie mal fixiert oder irgendwas irgendwie mal still zu lassen. Sondern du siehst am Anfang, wo dieses wilde Treiben am Susu River gezeigt wird und zeigen so ein bisschen so die Passanten und die Leute, die da rumhängen. Alter, die wird schlecht. Und ich bin ja normalerweise nicht so empfindlich, was Handkameras angeht, aber dieser Shaky-Stil, Alter, der wird hier komplett übertrieben. Und auch die Story reißt mich nicht um und ich finde das moralisch halt fragwürdig, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also das hat ein bisschen, der ist mit 83 Minuten, kommt er mir trotzdem so vor, als hätte er ein Gelenk. Der ist in einigen Szenen gut gefilmt. Es ist ein bisschen so diese Mystery-Komponente, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist Wong Kar-wai, wenn man ihn braucht? Weil der benutzt auch teilweise diese Shaky Cam, aber das ist irgendwie, geht das voll auf mit diesem wilden Treiben in Shanghai, weißt du, oder diese Charakter, die er belichtet. Und dann entstehen daraus wahnsinnig geile Liebesgeschichten, wie zum Beispiel Chungking Express oder so. Also es sind großartige Filme, die er gemacht hat. Und hier will, glaube ich, Regisseur Ye Lu auch eine epische Liebesgeschichte à la Wong Kar-wai inszenieren. Scheitert aber komplett leider irgendwie an der Prämisse, an der Kamera, an der Technik und auch an der Story, die irgendwie versucht, diese Romanze mit einer Krimi-Geschichte zu kombinieren und so ein bisschen so eine Legende von Mardern und Mudern zu erzählen und das so ein bisschen als Voice-Over, was durch den Film geleitet und fand ich alles ein bisschen lame. Hat mich leider nicht gekriegt zu The River. Insofern, schade Jens, dieses Los aus dem Mai 24 hat bei mir nicht so gepunktet wie bei manchen anderen, die den Film gesehen haben. Also ich konnte hier leider nicht viel Gutes abgewinnen, weil mich haben hier zu viele Sachen genervt und an andere Filme von Wong Kar-wai erinnert, die in der gleichen Region spielen und die halt tausendmal besser sind und die halt alles an filmischen Mitteln besser umsetzen und die mich halt irgendwie berührt haben. Hier die Story lässt mich halt komplett kalt, was halt nicht förderlich ist für Susu River. Aber es ist eine relativ edgy Meinung, weil die Bewertung und die Punkte sehen besser aus als meine Meinung. 83 Minuten ist zumindest ein Vorteil, dass er recht kurz ist. Es ist im Jahr 2000. Und wenn du keine Fragen hast, würde ich auch hier die Punkte nennen.
Oder naja, nur die. Mir stellt im Kopf halt die Frage, wie scheiße du ihn fandest, da, ob es eine 2 oder eine 3 ist. Aber mach erstmal die Punkte.
Okay, ich mache erstmal die Punkte. Also nochmal, um es mal ein bisschen abzufedern. Er ist jetzt nicht komplett scheiße. Ich konnte nur nicht relaten mit den Hauptfiguren, was natürlich ein bisschen problematisch ist. Und die Handkamera ging mir auf den Sack. Ansonsten ist die Geschichte von diesem Bootenfahrer, weißt du, von diesem Motorradfahrer, der sich so ein bisschen in kriminellen Kreisen bewegt und so. Er ist auch recht charismatisch. Also es ist jetzt kein Totalreinfall. Mhm. Ja, um mich jetzt mal von den 1-2 Punkten wieder ein bisschen wegzubringen.
Okay.
IMDb 7,4, Metascore 76, Letterboxd bei einer 4,0. Also du siehst,
Alter,
die anderen Punkte sind schon sehr, sehr ordentlich, ja. Und viele können dem Film einiges abgewinnen. Ich bin hier eher ein bisschen edgy unterwegs, weil mich hat er nicht bekommen.
Ja. Ja gut, aber so viel bleibt halt trotzdem nicht hängen.
Nee, aber man kann sich den schon irgendwie geben, so, aber okay. Es ist halt zu viel auszusetzen. Also.
Ja gut, komm, ich sag, du hast 5 Punkte noch vergeben.
Jetzt bist du schon näher dran, 4,5 waren es.
Okay.
Ja.
Aber ja, siehst du, 0,5 hier.
Ja, siehst du die 0,5 wieder, ja. Stimmt. Ja, weil wenn du die, wenn du am Anfang mit den 1-2 da rausgehauen hättest, also ganz so beschissen.
Ja, du hast halt nichts nicht. Positives erwähnt.
Ja, stimmt schon, weil mir halt auffällt, was mich an dem Film stört. Aber es ist ja, du kannst ihn da trotzdem irgendwie gucken, so. Aber es ist halt nur so eine B-Variante von Chungking Express oder von, wie ist er denn, Fallen Angels oder so. Weißt du? Die sind halt geil. Und das ist halt so ein Möchtegern Fallen Angels, wenn du mich fragst. Der ist nett, aber.
Okay.
Mehr nicht. Und ja, und warum sie dann. Warum es so ein kleines Mädchen sein muss, weißt du, wenn es jetzt irgendwie so eine Teenagerin wäre und er wäre Anfang 20, dann könnte man diese Liebesgeschichte noch kaufen. Und so frage ich mich nur, Alter, was soll denn die Scheiße, Alter? Also warum, sie will dann unbedingt zu ihm in die Wohnung, weißt du, dann steht sie da und will ihn halt küssen so und er wehrt sich halt so, warum lässt er sie überhaupt in die Wohnung? Also es ist ja schon irgendwie auch so Liebe von seiner Seite oder Interesse so an ihr und sie ist halt so eine 16-jährige Schülerin, weißt du, die halt wirklich aussieht wie eine kleine chinesische wie so ein Schulmädchen und das finde ich halt auch, das hat mich halt auch gestört und denke so, boah, ey, irgendwie die Liebesgeschichte wird es auch nicht wirklich sehen.
Mhm.
Ja, insofern hat er einige Macken. Susu River, so, finales Projekt.
Jawohl. Von
Classic Dave.
Und jetzt springen wir ein paar Jahrzehnte zurück, der Älteste heute, wird. Aus dem Jahr 1981 und
81.
Ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt hier ausgestrahlt wird, aber ich vermute, in zeitlicher Nähe wird nämlich die Bastard-Folge Canon Films Teil 3 rauskommen, wo nämlich der liebe Dennis über Ninja-Film spricht. Und zwar die Rückkehr der Ninja aus dem Jahre 1983. Und das war nämlich der zweite Teil einer sogenannten Ninja-Trilogie. Und ich bringe hier einfach, weil ich dachte, okay, komm ey, du ziehst dir mal einfach alle Filme aus dieser Box rein, die ich mir letztes Jahr im Zuge von unserer ersten Canon-Folge gekauft habe. Ja, nämlich der, Alter, der Ninja-Quadrologie. Es blieb dann nicht nur bei dieser Trilogie, sondern die haben in diese Box noch auch die Tausendaugen der Ninja reingehauen. Der dritte Teil heißt die Herrschaft der Ninja. Mhm. Und ich habe mir aber die Filme chronologisch angeguckt und spreche heute über Ninja, die Killermaschine von 1981. Hast du den gesehen? Damals, irgendwann mal.
Ich glaube,
mit Franco Nero. Der hier ist mit Franco Nero. Ah,
Franco Nero, nee, den kenne ich nicht. Okay. Also ich weiß, dass in der Videothekenzeit habe ich natürlich einige von den Filmen gesehen, aber gemerkt habe ich mir tatsächlich nur so American Ninja und die Großen so, weißt du, aber den kenne ich, glaube ich, nicht.
Nein, das ist auch so verrückt. Das ist so typisch Canon, ja. Hier der Film von Canon Group bzw. Golden Globus Productions produziert. Mhm. Das war ja auch generische Ware, Alter. Du kamst rein in die Videothek, die Cover sahen einfach geil aus. Das war der Shit, den man in den 80er Jahren gucken wollte.
War noch öfter mal so eine Pappaufsteller von so einem Ninja oder so in der
Videothek. Und inhaltlich war das aber fast immer relativ vergleichbar. Ja? Mhm. Das war ja auch das einfach das Geschäftsmodell der beiden, Menachem Golan und dem anderen, der hier Menachem Golan nämlich auch Regie geführt hat, nachdem er nach ein paar Tagen Dreharbeit von Emmett Alston, die eigentlich schon zusammen mit gearbeitet haben bei Rocknacht des Grauens, viel zu gelangweilt war von
Rocknacht des Grauens, ja. Alter, was?
da gibt's Titel und Filme, das hast du noch nicht gesehen, Alter.
Okay.
So verrückt. Vor
die John Sinclair-Titel.
Ich bin hier, ne, jetzt in Anbetracht der dritten Canon-Folge schon, ich bin immer weiter am Tieftauchen, das nimmt irgendwie kein Ende. Die haben so viel Zeug produziert, Alter.
Fast
und ich habe jetzt mir einiges versucht zu erschließen und gekauft aus der Zeit, bevor die das Studio gekauft hatten. Also es war 70er Jahre dann. Ja. Mhm. Es war diese Friedland, Dewey, ich glaube so hießen die Zeit. Alter Schwede. Egal. Ich komme hier zu dem Film, weil der ist Repräsentant der Anfangszeit dann von den beiden. Mhm. Und die sind eben auf diesen Ninja, angehenden Ninja-Zug aufgesprungen, ja, während wir in den 70er Jahren vor allem die Kung-Fu-Filme am Start hatten, war dann eben 80er Jahre Zeitalter der Ninja-Filme. Und die gilt als eigentlich so der große Wegbereiter. Wobei, okay, wenn man es genau nimmt, 1980 gab es einen Film, der das Thema überhaupt an den Start gebracht hatte mit Ninjutsu. Chuck Norris nämlich in der Hauptrolle. Octagon, die Rache der Ninja. Ja, das ist so der erste richtige Ninja-Film. Mhm. Und man kennt ja deren Geschäftsmodell bei Canon. Die kopieren und klauen und versuchen es halt leicht zu verpacken.
Ja, vor allem, wir kennen Enter the Dragon, weißt du? Und dann
richtig, Alter. Enter the Ninja. Danke, ja. Das ist nämlich der Originaltitel. Ganz klar, was der Film kopieren will. Oder auf welchen Zug er mit aufspringt, einfach
ja, klar,
namentlich auf irgendein Volk.
Macht da kein Geheimnis draus, ist nicht sehr subtil.
Aber Alter, ich habe die Filme leider damals nicht so wirklich gucken können, weil der nämlich viele Jahre indiziert war und du, als ich dann Fable für solche Filme hatte, einfach nicht ohne weiteres angekommen bin, weil, gut, mittlerweile kann man sich natürlich drüber streiten, aber damals für damalige Verhältnisse hatte der schon ordentliche Szenen, weil man sieht natürlich, hier Franco Nero als westlichen Ninja, wie er eben ein paar andere Ninja platt macht und wie wir erfahren, ist es eigentlich nur ein Trainingscamp, weil er jetzt von seinem Meister als offizieller Ninja anerkannt wird. Ja, er rockt sich nämlich durch so eine Naturlandschaft in einem weißen Ninja-Kostüm durch und tötet halt ein paar Ninjas im roten Kostüm und da gibt's halt auch noch einen schwarzen Kostüm und einer von denen ist nämlich Hasegawa, der gespielt wird von Shokuzugi.
Oh.
Den kennst du?
Auch eine Größe, Shokuzugi, ja klar.
Der hat nämlich dann danach noch in einigen weiteren Ninja-Filmen auch mitgespielt. Auch in den von der Trilogie, den beiden Nachfolgern, dann die Hauptrolle übernommen. Mhm. Oh, wo dann eben auch Sam Furstenberg die Regie übernommen hatte. Aber hier, ne, wie gesagt, Menachem Golan, der das so ein bisschen flotter erzählen wollte. Und eigentlich auch jemand ganz anderes für die Hauptrolle genommen werden sollte, aber auch den Menachem Golan viel zu langweilig fand und dann erfahren hat, dass Franco Nero gerade auf den Philippinen ist, wo nämlich dieser Film billig gedreht wurde, was ja damals in den 70er Jahren ein sehr beliebtes Produktionsland war, was wir spätestens seit Apocalypse Now wissen.
Oh ja.
Und hat dann eben Franco Nero angerufen und gefragt, ey, willst du Ninja spielen? Er so, yo, na klar, ich habe zwar überhaupt keine Kampfsporterfahrung, aber ich übernehme die Hauptrolle. Und so sieht
Django
man
ist
einen...
Jetzt, Django ist jetzt Ninja geworden, ja?
Django ist Ninja, genau.
Okay.
Und man nimmt ihm halt leider nicht immer so ganz ab, wenn er dann halt mit seinem Nunchaku so eine Trainingseinheit oben ohne, oberkörperfrei mit seiner Matte dann da irgendwo steht. Es wirkt schon sehr hölzern, also zum Glück hat er...
Hölzern mit Nunchakus.
Weißt du, so Ben, du siehst so sauer aus.
Geil, Alter. Aus welchem Film?
Das ist, glaube ich, hier aus Nobody.
Ah, okay, ja.
Hammer, Alter. Mein Name ist Nobody.
Hammer. Die kann man doch gar nicht im Original gucken.
Nee, mittlerweile nicht mehr. Also da gucken wir wirklich die Synchros.
Ja, geil.
Hier ist auch noch.
Das ist alles Glück. Dieser Scheiße hat nur Glück.
Wo die Gläser abschießt, weißt du?
Ja, apropos Synchro. Franco Nero spielt nämlich einen Texaner. Und der hat alles andere als einen texanischen oder amerikanischen Akzent gehabt. Deswegen wurde er dann synchronisiert.
Ja, das ist klar.
In seiner Rolle als Cole der Ninja. Aber das Gute war, dass hier Dick Desmond, auf dem die Story halt, oder auf dessen Idee die Story auch und das Drehbuch basiert, der ist nämlich auch Stuntman und hat hier dann auch Franco Nero gedoubelt und ist ein sehr erfahrener Stuntman, hat diverse Stunts gemacht, unter anderem für Highlander 2 Hostage oder auch für Jay in Silent Bob Schlagen zurück. Ich kann mich da gar nicht mehr an so irgendeine Stunt-Szene erinnern, aber ey, etablierter Stuntman. Und man sieht halt Franco Nero, in Anführungszeichen Franco Nero, halt weitestgehend natürlich in seiner Ninja-Kluft. Und da geht dann halt jemand, der ein bisschen mehr von Kampfsport zum Glück Ahnung hat.
Bietet sich an, ist ja gut vermummt auf jeden Fall, ja, dass man da mal dubelt.
Aber hey, es kommt natürlich auch zu null klar, ja, weil der Meister von Cole bei der Ernennung nicht mit Hasegawa gerechnet hat. Und weil Franco Nero der einzige Westliche da an diesem Ninja-Tisch ist, direkt ein Fass aufmacht und nicht versteht, warum jetzt dieser Fatzke Ninja wird, offiziell.
Okay.
Und zieht dann auch von dann. Und ja, man sieht aber dann gleich danach, worum es hier eigentlich im Film geht. Weil Cole hat nämlich einen Kumpel, Venarius, der gespielt wird von... Nee, Quatsch. Mann, Alter.
Da, Dave wieder mit seinem Namen, Alter.
Ja,
Dave
scheiße,
wieder mit, den,
ey, diese
mit dem Cast und den Rollennamen.
Die verfickten Kacknamen, ja, das gibt's doch nicht.
Das ist dein großer Achillesferse.
Ich sag's dir, Alter. Und dann, ich notiere mir mittlerweile sogar extra noch die Rolle und dann verpeile ich schon wieder. Egal, er hat auf jeden Fall einfach einen guten Freund, mit dem er auch zusammen Angola-Krieg gekämpft hat. Ja.
Natürlich. Mhm.
Und dieser Freund hat halt Probleme, weil mafiöse Struktur möchte sein Grundstück abkaufen für einen relativ niedrigen Preis und eigentlich will er das nicht, beziehungsweise vielmehr will das seine Partnerin nicht oder seine Frau nicht, Mary Ann, gespielt von Susan George. Mhm. Die kennt man als die Partnerin von Dustin Hoffman, als Amy in Straw Dogs.
Oh.
Sam Peckinpah hatten wir ja vorhin schon den Namen, du hast ihn rausgehauen. Oder kann man kennen aus Mandingo, da hat sie auch die weibliche Hauptrolle gespielt von 1975. Und ja, die haben so ein bisschen eine komische Beziehung und sie hängt da halt deutlich mehr am Land. Also macht sich Cole darauf, letztendlich die Hintermänner irgendwie, naja, abzuwehren. Weil die kommen in Scharen. Ja, die kommen in Scharen, die wollen sie nämlich vom Land vertreiben und werden da vor Ort angeführt von The Hook. The Hook hat nämlich keine Hand mehr am rechten Arm, sondern einen Piratenhaken, der hier gespielt wird von Sari Neu. Den kennt man als etwas kräftigeren Typen.
Ja, das ist nicht dein Ernst, dass Sari Neu hier auftritt mit einem Haken, Alter.
Aus den Eisernen Stiefeln.
Alter, was? Was ist das denn für eine Besetzung, Alter?
War Menachem Golan, ja. Der ist ja groß geworden mit den Eisernen Stiefeln.
Der ist
und
ja,
der wollte ihn halt hier in so einer anderen ja. Rolle auch mal sehen. Und ey, das macht er schon ganz cool,
echt,
Alter.
Ja?
Ja, das macht er schon ganz cool.
Was zur Hölle, Alter.
Und ist aber auch nur Handlanger von Marius.
Der haut die ein, nachdem er da rausgelegt.
Ich sag's dir, Alter.
Handlanger. Der Typ mit dem Haken.
Die halt auch dann immer mehr Herrscharen dahin schicken und Cole in seine Ninja-Rolle natürlich schlüpfen muss, um dann auch mit Waffen die Leute abzuwehren. Ja, mit sie natürlich typische Ninja-Waffen wie Ninja-Wurfsterne, Nunchakos, die kurzen Säbel und so weiter. Alles, was das Ninja-Herz in den 80er Jahren sehen wollte. Mhm. Und es macht schon Laune, weil wenn es halt zur Sache kommt, dann sieht man da auch schon ordentlich Gore für damalige Zeiten. Schon. Ja, klar. Ja, da wird dann schon was abgetrennt oder der Ninja-Stern steckt natürlich sehr tief im Schädel und der Typ dreht sich mit schielenden Augen nochmal in die Kamera, bevor er zu Boden fällt.
Okay.
Also, ja, Stunts vom Feinsten. Der Film hatte jetzt nicht das Riesenbudget, also Riesenanführungszeichen, aber nicht das typische 5 Millionen Dollar Budget von Ken-Filmen, sondern Menachem Golan wollte hier ein bisschen tiefer stapeln und mal gucken, wie der Film überhaupt ankommt. Hatte 1,5 Millionen Budget. Leider habe ich mit meinen Amateurzugriffen nicht rausgefunden, wie viel er eingespielt hat, aber dadurch, dass er eben Auftakt von mehreren Ninja-Filmen aus der Ken-Schmiede war, kann man davon ausgehen, der hat schon auch seinen Reibach gemacht oder hat viel mehr dazu beigetragen. Das war
ja meistens bei den Vorgehen. Meist haben die ja bei den Videotheken-Releases
Dann
die meiste Kasse gemacht.
Voll. Und die Kohle wurde ja dann auch sofort genommen und zack, wieder ins nächste Projekt reingestopft. So.
Ja, eben.
Ja, also kann man sich geben, ja, wenn man Bock hat auf Ninja. Ist jetzt nicht verkehrt. Aber bitte erwartet hier kein Highlight an tiefgehenden Dialogen und irgendwie einer ausgeklügelten Story. Das ist hier alles sehr einfacher Natur, Alter. So wie man es halt von Ken auch kennt.
Für mich wahrscheinlich.
2,5 vom Guest, diese Hure.
Für mich wahrscheinlich sowas. Aber fällt ihm auf, dass Franco Nero nie als Amerikaner besetzt worden ist, weil er halt so beschissenes Englisch spricht, Alter. Selbst in Stirb langsam 2, wo der Antagonist ist, spielt er so einen südamerikanischen General und spricht auch kaum. Ja. So, das ist halt immer recht schweigsam und so.
Ja,
insofern, alles, was er in Amerika gedreht hat, ist irgendwie so lustig, weil das immer so total wortkarg daherkommt, ey, wegen seiner Person.
Na. Ja, apropos Charakter herkommen, der Film hat das natürlich bei der damaligen Zensur nicht so besonders leicht. In UK wurde über 4, also fast 5 Minuten rausgeschnitten. Die haben ja immer ihre Schwierigkeiten mit irgendwelchen Waffen, wie Balisons und so weiter. Also hier sieht man einiges eben nicht, was da an Ninja-Waffen zum Einsatz kommt.
Was sind denn Balisons, Alter? Schon wieder ein Fremdbild.
Hier Butterfly. Das ist eigentlich der Originalbegriff. Aus den Philippinen kommt ja das Butterfly.
Das Butterfly heißt Balison. Habe ich noch nie gehört.
Ja, siehst du. Kommen wir hier wieder im Bildungsauftrag.
Wieder was gelernt hier, ja. Ah, unbedingt. Wenn die Ärzte die Handtaschen rauben und so weiter auch wissen wollen, wie ihr Messer mit Fachbegriff heißt, dann ihr habt es gehört.
Ja, Mann. Aber nach Waffengesetz auch verboten. Ja? Mhm. Kommt man leider nicht ohne weiteres hier auf legalen Wegen ran in Deutschland. Aber soll man ja auch nicht. Guckt euch lieber Ninja-Filme an.
Mit dem Morgenstern sieht es ähnlich aus.
Jo, ich hoffe, du hast tendenziell raushören können, wie ich den Film fand. Ist natürlich
ist ein bisschen nostalgischer drin,
Faktor dabei, ganz klar.
Ja.
Die anderen Ninja-Filme, wo dann eben Sho Kozuki die Hauptrolle gespielt hat, die funktionieren für mich da auch in ähnlicher Art und Weise.
Aber jetzt so richtig weggeblasen hat er dich jetzt nicht, oder?
Nein, ach, dafür war es dann halt inhaltlich natürlich auch ein bisschen zu schmal. Aber ey, so schlecht wie er bei IMDb und vor allem wie Metascore oder Letterboxd bei wegkommt, habe ich ihn auf jeden Fall nicht wahrgenommen. Mhm. Ja, wird da eher ein bisschen eine Lanze brechen für. Hau ich mal die Punkte raus, wa?
Ja, mach mal.
5,2 bei IMDb, Metascore von 35, Letterboxd bei 2,8.
Ja, jetzt würde ich natürlich die Nullrunde haben. Ich hoffe, ich treffe 6,5.
Ja, top, Alter.
Echt?
Ja.
Geil, Alter.
Du bist Teil der Dave-Community. Ist hiermit offiziell. Ich habe zufällig auch einen Orden dabei.
Danke für den Orden. Aber es...
Das ist alles Glück. Dieser Scheiße hat nur Glück.
So sieht's nämlich aus. 1,5 zur glatten Null ist diese Episode
gekommen.
Siehst du? Ich kann ja doch ganz gut Punkte raten. Ich kann doch nicht Lee raten, so wie alle anderen nicht Lee raten können.
Ich will noch was nachreichen.
Mach mal.
Aber nicht jetzt noch zu dieser Episode.
Reiche nach, was immer du willst.
Und zwar BlackBerry fand ich auch nochmal ein netter Trivia-Fact. Bei BlackBerry gibt es nämlich auch eine Miniserie. Die haben da 3 Folgen draus gemacht und nochmal 16 Minuten an Filmmaterial aufgepackt. Also wer dann noch mehr sich angucken möchte, kann sich die Miniserie reinziehen.
Alright.
Ja.
Dave, good job mal wieder.
Ja, Dito.
Hast wieder ein bisschen hier mit so einer Bastard-Rezi praktisch abgeschlossen.
Genau.
Also können wir direkt hinweisen, nächsten Freitag wieder Bewegtbild Bastarde. Immer im Wechsel mit uns und da öfter auch mal mit Nishing-Themen unterwegs, also Canon Part 3. Freue ich mich drauf. Mal cool, gucken, Alter, was ihr da wieder ausgräbt.
Jo.
Und hast ja hier so ein kleines Leckerbissen, kleines Leckerli, so ein kleines Vorgeschmäckle hast hier reingeschmissen. Nicht schlecht. Ja, dann hast du doch was auf dem Herzen. Ansonsten, die Leute wissen ja, wo sie dich hören und wann sie dich hören. Und dich hören wir demnächst sogar in einer regulären Episode, weil du hast dich angekündigt, hast nämlich im Auftragsportfolio gesehen, dass wir über Lahain reden,
ja,
über Hass.
Mann.
Und da hat Dave gesagt, da will er unbedingt mit am Start sein. Da ist er, da will er mitreden. Und das machen wir. Das heißt, wenn wir demnächst irgendwie Hass für Jan besprechen, Lahain, dann bist du auch mit am Start.
Ja, Herzensangelegenheit für mich.
Sehr gerne.
Dass ich dabei sein kann.
Sehr gerne. Siehst du, das ist der Vorteil, dass wir dich immer anfragen wegen den Scheiben, dann siehst du mal, wo du dich mit einladen kannst.
Ja.
Die anderen wissen ja nicht Bescheid, wann wir den besprechen.
Ja, apropos von Herzen, ich habe nur eins zu sagen, I love you all.
Ja. Me too. Das ist ein schönes Schlusswort, beziehungsweise fast Schlusswort, weil bezahlt uns Geld bei Patreon und Steady. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.